Hallo.
Hallo, Buschi.
Es ist zu spät.
Ja, es ist deutlich zu spät, was aber deine Schuld ist, weil du gestern nicht konntest.
Also ich gehe ja davon aus, dass man an dieser Stelle behaupten kann, es ist nur rudimentär meine Schuld. Wenn ich den Leuten jetzt erklären würde, was alleine heute hier wieder los war, bis du endlich in der Lage warst, mit mir zu korrespondieren, das wäre schon wieder ein eigener Podcast.
Habe ich aber gute Gründe, wie du weißt.
Ja,
ich konnte da wenig dazu.
Alles okay, aber du bist natürlich schon echt so ein Lurch, ne? Das ist Wahnsinn. Also ich werde heute, damit die nur an harten Sportfakten interessiert sind, jetzt nicht sagen, oh, jetzt kommen die wieder mit ollen Kamellen. Ich werde gegen Ende des Podcasts hier, also so nach einer Stunde zehn, werde ich die Würzburg-Geschichte kurz erzählen.
Ich habe schon eine böse Nachricht bekommen. Einer hat mir geschrieben, er hat die letzte Folge beendet, weil er diese Hinhaltetaktik nicht mehr akzeptieren kann. Was bimmelt denn da bei dir schon wieder?
Das war eine Mail, da musst du jetzt durch. Wenn Mails kommen und ich übers Laptop aufnehme, dann kommt das Pling und ich bin auch jetzt überhaupt nicht bereit, rauszufinden, wie man das ausstellt. Das interessiert mich überhaupt nicht.
Du bist, Buschi, bereit sein und nicht in der Lage sein, das ist ganz was anderes.
Ja, was möchtest du denn heute besprechen? Also erstmal muss ich sagen, das hat natürlich einen guten Grund. Ich habe gestern über 6 Stunden gebraucht von Köln zurück, nach fast 4 Wochen Isolation in Köln und Ninja Warrior Germany und Ninja Warrior Germany Kids. Ich war einfach, wir hätten es ja theoretisch noch gestern Abend machen können, irgendwo hier auch von mir zu Hause, zu dir nach Hause. Ich war platt und habe auch geschlafen wie ein Stein letzte Nacht und bin generell in einer tiefen Sinnkrise, aus der du mich jetzt aber in diesem Podcast, glaube ich, rausholen wirst.
Ach du liebe Güte, das ist ja wieder eine Lebensaufgabe für mich.
Aber
heute.
Du bist ja in sowas gut. So, jetzt, worüber möchtest du denn sprechen?
Aber, ja, sag doch erstmal noch ein paar Takte zu. Wie war Ninja so insgesamt? Müssen wir ja nicht ewig machen, aber wie war es insgesamt?
Das halten wir kurz. Die Leute sollen sich die große Staffel 5 im Herbst, ich glaube Anfang Oktober geht's los, auf RTL anschauen. Und Ninja Kids ist was ganz Spezielles. Das läuft auf TV Now und Super RTL Togo. Also, dass ich auch mal im Kinderfernsehen lande.
Da habe ich dich immer gesehen.
Also, bei mir ist es soweit, ich bin jetzt im Kinderfernsehen gelandet. Ja, die Kinder, du, wir haben Altersklassen 10 bis 11 und 12 bis 13. Und gerade die kleinen Zwuckel, was die abliefern, da fällt dir echt die Kinnlade runter. Also, ich war echt komplett aus dem Häuschen, muss aber sagen, dass ich so langsam aber sicher erkenne, so der Weg, auf dem sich das Fernsehen befindet, mit alles immer mehr in einen Tag, in einen Produktionstag zu packen, dass du tatsächlich, also ich zumindest, dann einfach fix und fertig bist. Das muss ich sagen, da muss ich mir viele Gedanken drum machen. Das ist schon heftig.
Also, aber hatte das denn viel mit Corona zu auch, tun oder ist das eine generelle Entwicklung?
Ich glaube auch, aber ich denke generell ist das, ja. Du, vielleicht ist es auch gar nicht das Fernsehen, vielleicht bin es auch ich. Ist aber auch jetzt ehrlich gesagt egal, es werden tolle Staffeln. Das
ist natürlich auch ein biblisches Fernsehalter inzwischen erreicht,
Quatsch,
ne? Wie Stefan Kretsch mal so schön gesagt hat.
Quatsch, guck dir mal an, Günther Jauch oder sogar Thomas Gottschalk macht noch Fernsehen. Aber ich kann dazu nur sagen, die machen halt, wenn es ganz viel wird, mal 6 Stunden am Tag, 7 Stunden, wenn es ganz viel wird, das wäre bei uns ein halber Tag. Das sollte man vielleicht nie vergessen und das ist einfach.
Ja, okay.
Ja, aber jetzt wie gesagt, ich wollte gar nicht jammern.
Das ist die Erklärung, warum die auch so abliefern im Gegensatz zu dir dann.
Ja, du kannst mir mal einen Schuh aufblasen, du Arschgeige.
Ach schön.
Nee, aber es werden wirklich tolle Staffeln sowohl bei den großen und hier auf Togo und TV Now. Das geht, glaube ich, sogar schon irgendwie im Juli los. Ich weiß das nicht ganz genau, aber es geht jetzt relativ schnell los, Ninja Kids. Ja, und damit zum Sport, also zum Sport, den du als Sport begreifst. Ich finde ja, Ninja-Sport ist großer Sport. Was liegt dir denn auf dem Herzen? Bayern ist deutscher Fußballmeister, das sage ich jetzt schon, bin ich ganz mutig. Bayern wird,
heute Abend, ne?
Bayern
heute
wird
Abend
Pokalsieger.
Gegen Werder.
Bayern wird auch Pokalsieger.
Sagst du auch?
Ja, sicher.
Da sehe ich für Leverkusen schon eine Chance.
Ja, ja. Und der Osterhase kommt dieses Jahr schon zu Weihnachten. Arminia Bielefeld ist aufgestiegen. Da gibt zwar auch rechnerisch noch Zweifel, aber dürfte auch klar sein.
Das finde ich übrigens eine, habe ich ja gestern schon auf Social Media mitgeteilt, finde ich übrigens eine grandiose Leistung.
Die haben nur zwei Spiele verloren in der gesamten Saison. Zwei Spiele nur verloren.
Und das, ja, ne? Also, und von wegen, ich finde auch nicht, dass das ein Merkmal für Schneckenrennen, bla, alles schlecht. Ich finde, es spricht eigentlich eher für eine Liga, wenn die eine Ausgeglichenheit hat. Wie sehr würden wir uns das in der ersten wünschen? Und man muss ja schon sagen, wie die gespielt haben, ist nochmal eine andere Geschichte, ne? Aber du musst ja einfach mal geben, dass in dieser Liga Stuttgart, der HSV, die beide nach eigenem Anspruchsdenken gar nichts in Liga 2 verloren haben, die spielen dort beide und sind klar hinter Bielefeld. Dann hast du noch Nürnberg, Hannover, also Vereine, die eigentlich auch Ambitionen haben, nach oben zu kommen. Und dann, glaube ich, noch viele andere, die das dieses Jahr gar nicht artikuliert haben, weil natürlich alle sagen, ja gut, was sollen wir dann sagen, hier Aufstiegsaspirant Nummer 1, das traut sich ja keiner zu sagen, wenn du in der Liga mit dem HSV und Stuttgart spielst. Das fällt dir ja sofort auf die Füße, wenn es nicht klappt.
Ja, aber so. Wie so Kinder deiner Generation, die wissen ja gar nicht, was Arminia Bielefeld bedeutet. Arminia Bielefeld war ja in den 80er Jahren, 70er, 80er, teils 90er Jahre Stammgast in der Fußball-Bundesliga. Wenn ich dir das alles erzähle, was die Arminia alles durchgemacht hat in den letzten 30, 40 Fußballjahren, das ist der absolute Wahnsinn. Und ich finde, der Uwe Neuhaus hat da so ein bisschen so alte Tugenden wieder hervorgeholt. Weißt du, moderner Fußball, für den er steht, unter dem haben die ja gelernt, was eine Spieleröffnung, eine spielerische Eröffnung hinten raus bedeutet und nicht nur Langhafer nach vorne.
Können sie aber auch auf den Klos. Das ist ja das Geheimnis. Wenn
ja,
du beide
ja,
der
Ortega,
hast,
die Abschläge, hast du mal drauf geachtet, die Abschläge vom Ortega, das ist echt eine Waffe. Ortega auf Klos, das ist, das haben die kultiviert. Und mit Klos, der ja gefühlt seit 1977 bei Arminia Bielefeld spielt, und so alt ist er noch
so,
nicht,
ne?
Aber so gefühlt. Dazu den Vogelsammer, der jetzt
wieder
dabei ist.
Ich glaube, 31 ist er.
Ja, das ist schon großes Kino. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, wie gesagt, ich glaube, dass du das gar nicht so kennst, aber diese Region da, Ostwestfalen, jetzt werden einige sagen, ja, aber da ist doch Paderborn. Ja, aber Arminia Bielefeld, die Arminia, die Alm früher, das ist schon ein Stück Kulturgut im Fußball-Westen, und ich freue mich extrem nach unfassbaren Aufs und Abs, die die hatten, ja, mit kurz vor der Insolvenz und aus der dritten in die erste Liga, aber natürlich auch wieder zurück. Das ist schon geil, und dazu, und du hast es schon angesprochen, haben die deutlich geringere finanzielle Möglichkeiten als die von dir angesprochenen Clubs und haben das aber richtig geil umgesetzt. Also muss ich echt sagen, und die Gedanken, wie sie dann bei den ganz Großen deiner Bundesliga mitspielen können, die können sie sich spät genug in irgendeinem trüben Herbst machen. Aber jetzt sollen sie das genießen. Und das ist übrigens so ein Fallschmiso. Das finde ich so schade, dass das jetzt in Corona-Zeiten passiert. Weil was glaubst du, was
da
Bielefeld abgegangen wäre oder abgehen würde auch noch?
Ja.
Das ist halt schon echt total schade. Aber ich freue mich persönlich, weil ich es da immer gemocht habe, weil die mir irgendwie, warum auch immer, vielleicht bin ich auch einfach Nostalgiker, weil die mir immer sympathisch waren, freue ich mich persönlich, dass sie wieder da sind in der Fußball-Bundesliga. Und übrigens sehr souverän, das muss man ganz deutlich sagen, ne? Sehr souverän.
Ja, genau. Und also am Ende werden das, ist ja auch egal, was es da genau werden, vielleicht werden es 65 Punkte so irgendwie um den Dreh. Gab natürlich auch schon welche, die mit über 70 aufgestiegen sind, aber du musst ja immer das Gesamtbild so einer
Liga sehen.
Ist
doch scheißegal. Das interessiert mich doch überhaupt nicht, wenn ich aufsteige. Wenn ich mit 45 Punkten aufsteige und alle anderen holen 44, ist mir das Wumpe.
So, genau. Und vor allem, man sieht ja, also jetzt können alle sagen, ja, die machen halt nur Scheiße, das glaube ich nicht. Man sieht ja, wie sehr sich der HSV und Stuttgart mühen. Und gut, Heidenheim ist da ja noch mittendrin. Es kann am Ende so kommen, dass Heidenheim Zweiter wird. Einer von beiden steigt gar nicht auf und der andere muss in die Relegation. Unfassbar, ne? So, aber in so einer Liga, die nachgewiesen eindeutig eine große Ausgeglichenheit hat, dann, wie du sagst, ja, ich glaube 13 Unentschieden oder was waren es, das sind natürlich viele, aber nur zweimal zu verlieren. Ja, grandios. Und du hast die Leute schon gesagt, der Klos da vorne drin, seit Jahren der Goalgetter. Dann haben sie mit Vogelsammer, den ich noch früher aus Unterhaching kenne, da über Jahre, der ist ja auch, glaube ich, jetzt schon 3-4 Jahre da, ein ideales Sturmdubu gefunden. Dann haben sie da noch ein paar echt feine Fußballer wie den Klos oder also Also Jonathan Kloß, eigentlich ist er ja Franzose dazugeholt. Einen stabilen Torwart, Ortega, der seit Jahren in der zweiten Liga spielt und so. Und auch die Altersstruktur passt. Da sind ein paar so Anfang 20, aber der Kern ist eben genauso 26, 27 und eben noch nicht schon 30, 31, wo dann alle Angst haben müssen, ja scheiße, ich will eigentlich gar nicht aufsteigen, weil solche Phänomene gibt's ja. Wenn wir aufsteigen, dann ich krieg wahrscheinlich gar keinen Vertrag mehr, weil die nicht für die erste Linie mit mir planen. Also das ist einfach gut. Und Uwe Neuhaus, das hast du schon gesagt, das ist ja eh grandios, ne? Der ist ja wirklich, der ist ja überall aufgestiegen, wo
ja,
er war.
Ja, er ist auch
Dynamo, Union, ich glaube Essen noch davor.
Und übrigens auch ein guter Typ. Für mich ist das ja immer wichtig, ne? Soll ja nicht nur Laptop und ich weiß nicht was, sondern auch so ein bisschen der menschliche Aspekt und der, also der gefällt mir bei ihm auch. Ich will noch eins sagen, damit das hier nicht in den falschen Hals kommt, weil du da wieder so aufgedreht bist, hast lange nicht sprechen dürfen, habe ich so den Eindruck. Du gehst ja wieder ab wie Schmidts Katze, das ist ja der Wahnsinn.
Ich sag dir, Schmi, so knapp 3 Wochen zwischen Produktionshalle in Ossendorf, Hotel, fast kein Tageslicht, 12-Stunden-Tage, Sport. Ja,
weißt du, was du brauchst? Energie.
Ja, pass auf. Ich glaube, da mache ich auch tatsächlich im Moment einen kleinen Fehler. Ich ernähre mich gesund, keine Frage. Komplett Verzicht auf raffinierten Zucker, kein Alkohol, ganz wenig Fleisch. Und dann fehlt mir vielleicht trotzdem, weil ich auch noch, ich mache ja jeden Morgen meine 2 Stunden Sport trotzdem, trotz der ganzen Belastung, weil sonst drehe ich komplett durch. Aber irgend so ein Extra-Kick, und jetzt will ich ja nicht irgend so ein Ranz mit viel Zucker drin oder mit irgendwelchen künstlichen Aromastoffen.
Nein,
und jetzt kommst du.
Da einfach die Holy Drinks. Ich trinke gerade Lion's Lemonade, also das ist einer von den Energy Drinks. Übrigens kein Zucker, wie du es möchtest. Kein Taurin drin, das ist Lisa ja wichtig. Also, Kiwi-Mango ist die Geschmacksrichtung. Das schmeckt einfach echt gut. Da ist kein Zucker drin. Es gibt dir trotzdem, dank NewCaf, heißt das jetzt, einen Energieboost. Gibt übrigens auch einfach, wenn du nur mal was Leckeres trinken willst, aber trotzdem ohne Zucker und wenig Kalorien. Den Eistee gibt es ja nach dem Sport. Kannst du
auch. Der ist gut, den habe ich schon mal bei meiner Tochter probiert. Der ist gut.
Welcher?
Der Eistee.
Der Eistee.
Ja.
Ja, gibt es ja auch in allen möglichen Sorten, Fruchtgeschmack.
War Fruchtgeschmack,
ich hatte ja neulich,
war Fruchtgeschmack.
Brombeere oder so, das war egal. Auf jeden Fall, jetzt trinke ich gerade den Lion's Lemonade und es ist, wenn ihr euch mal durch alle das durchprobieren wollt, es gibt ja das Starter Deluxe Set, das haben Buschi und ich auch bekommen. Könnt ihr das ganze Dorsiment
und das gibt es jetzt auch noch günstiger, ne?
Natürlich, bei uns gibt es alles günstiger. Die 14er Probierbox Holy Energy, es sind 14 vom Holy Ice Tea drin, 15er die Hydration Probierbox und hier, der hört man das eigentlich? Naja, ich habe es mir gerade im Shaker gemixt. So, das Gute ist, musst du nicht irgendwie viel schleppen. Das sind ja nur so ganz kleine Paketchen, die schützt du in Wasser, schüttelst das einmal durch. Ach, das ist einfach so. Und du wolltest ja noch wissen, wie das günstiger geht. Ne? Das Starter Deluxe Set nochmal 10 Euro rabattiert, weil gerade Birthday gefeiert wird. Also keine 40 Euro, 39,99 mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Da kriegt ihr nochmal Rabatt. Also im Vergleich zum regulären Angebot sind das dann 50% Ersparnis mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Und selbst Leute wie du finden diese Informationen.
In den Shownotes. Ja, holy moly.
Pass auf, Arminia Bielefeld zur Bilanz, du hast schon angesprochen. Ja, klar sind das 13 Unentschieden, aber in 31 Spielen, Schmieso, ich habe es mir jetzt mal aufgemacht. 16 Siege, 13 Unentschieden, 2 Niederlagen, Tordifferenz plus 31. Das ist schon eine aufstiegswürdige Bilanz. Wir haben noch 3 Spiele offen. Also da
auch mit Abstand die beste Abwehr der Liga. Ja. Ne? Was sind das? 30 Gegentore
27
oder so?
Gegentore, dann gibt es noch mit 32 in etwa in der Nähe ist Heidenheim. Also das, jetzt stell dir das mal vor, Heidenheim, die sind 2 Punkte hinter HSV, 1 Punkt hinter Stuttgart. Jetzt stell dir mal vor, das ist ja durchaus denkbar, die werden am Ende Zweiter und es geht zwischen HSV und Stuttgart um den Relegationsplatz. Das ist Wahnsinn. Stell dir mal vor, Relegation HSV gegen Werder Bremen. Um Himmels Willen, der Norden brennt.
Hab ich ja getippt. Halte ich nach wie vor dran fest. Und dann können wir schon den Schwenk in die erste Liga machen. es ist so gekommen. Werder hat sehr deutlich gegen Paderborn, hat die sogar richtig zerschossen. Ja. Also
da lag ich sehr gut mit meiner These. Bremen gewinnt nicht in Paderborn.
Ja, ist knapp nicht so. Ich musste direkt an dich denken, als sie den Elfmeter versemmeln. Da dachte ich mir, oh du liebe Güte. Okay, das ist ein Nackenschlag, aber das war mental. Ich glaube, viel länger darf es auch, also es darf auch 5 Minuten dauern, aber viel länger hätte es auch nicht dauern dürfen. Aber sie machen halt dann gleich dann doch das 1-0 ja quasi in der gleichen Sequenz noch 30 Sekunden nach dem Elfer. Ja, und dann, da hast du wirklich so platt das Klingel, aber da war echt ein Knoten gelöst, das hast du einfach gemerkt. Und ja, Paderborn, ich meine, super Jahr gespielt für ihre Verhältnisse, da ist auch alles okay, dass die in dem Spiel dann vielleicht auch nicht mehr die Nerven haben, sich da nochmal dagegen zu stemmen, wie sie es das ganze Jahr gemacht haben. Naja, und bei Fortuna bleibt halt, also auch wenn es diesmal keine Führung war, aber die haben 24 Punkte nach Führung verspielt. 24, das gibt's gar nicht. Also man kann natürlich nicht jede Führung nach Hause bringen, aber wenn die annähernd jede nach Hause gebracht hätten, würden die um Europa spielen. Es ist so krass. Und dann kriegen die in der 95. da noch, also es ist echt irre. Was halt spannend ist, das war ja mein Tipp, die beiden tauschen noch Plätze. Aktuell haben sie gleiche Punkte.
Ja, weißt du, was mir auf die Nerven geht?
Mainz kann da noch rein.
Gehst mir auf die Nerven.
Spannend.
Was? Du bist so ein Rechthaber. Ja, jetzt hast du mal einmal ganz gut ausgesehen.
Ich hab doch noch gar nicht endgültig recht. Es kann ja alles noch vielleicht rutscht Mainz noch ganz durch. Bei denen ist übrigens nicht ausgeschlossen, dass die gar nicht mehr gewinnen in der Saison. Die haben ja noch gegen Bremen.
Ja, aber Moment, wieso? Die spielen noch morgen in Dortmund.
Ja.
Da haben sie übrigens vor 2 Jahren mit einem 2-1 Sieg in Dortmund den Klassenerhalt gefeiert.
Ja, gut, okay.
Ich weiß ja, dass du Statistiken magst. Du lernst das ja sonst immer auswendig. Ich gehe vorbereitet in diesen Podcast, um dich mal schön aufs Glatteis zu führen. In der Saison 2017, 2018 hat Mainz 2-1.
Das war ja unsere erste bei. Das hast du dir jetzt, guck doch sogar auf den Zettel. Das hast du dir wirklich aufgeschrieben. Oder was?
Es ist auch Skandal. Ich habe mir ja auch ein paar taktische Aufstellungen notiert. Also ich habe ja heute in der Konferenz die Bayern in Bremen eben und dann morgen Dortmund gegen Mainz in der Konferenz. Also ich habe ja schön die Spiele mit den beiden, die es vielleicht unter sich ausmachen. Nee, Düsseldorf spielt auch noch eine Rolle. Also das.
Ja genau, aber das ist du. Ich halte das nicht für aus. Aber ich könnte mir aber auch vorstellen, dass vielleicht Werder nur noch 2 Unentschieden holt und dann reicht Mainz sogar diese 3 Punkte Vorsprung, die sie jetzt haben und vielleicht holt Fortuna nur noch ein oder ich keine Ahnung, ich bleibe jetzt mal bei dem Tipp, aber du, der ist ja noch lang nicht Wahrheit geworden.
Nein, aber es wird bei diesen dreien bleiben. Ich hatte ja wirklich.
Ja, das auf jeden Fall.
Ich hatte mich
ja echt, Union.
Ja, da hatte ich Union? Ja, du pass auf, hätte Fahrradkette. Stell dir mal vor, was ja nun nicht so ausgeschlossen gewesen wäre. Die hätten jetzt in Köln verloren, ja, dann wären die voll in der Verlosung und diese Negativspirale, pass auf, das geben die doch selbst zu, dass sie eine sehr überschaubare Rückrunde gespielt haben. Aber jetzt mit dem Ding in Köln, alles gut und unterm Strich muss man ja eine gesamte Saison nehmen und da muss ich sagen, dass Union am 32. Spieltag, das kann ich mir nämlich gut vorstellen, dass das dann Fakt ist, den Klassenerhalt hat, die spielen zu Hause gegen Paderborn, heute. Das ist schon ganz groß. Das will ich überhaupt nicht kleinreden. Ich hatte halt nur so ein bisschen Sorge um Union Berlin. Habe ich aber alles schon in den letzten beiden Folgen erklärt. Das hat sich aber jetzt wohl erledigt. Also es wird der Absteiger, der auf dem Relegationsplatz und der sich soeben noch direkt rettet, das wird sich zwischen Düsseldorf, Bremen und Mainz abspielen. Alles andere wird mich extrem überraschen.
Und dann ja, der kann ja punktetechnisch fast gar nicht mehr.
Samstag mache ich die Bayern gegen Freiburg in der Konferenz, aber da ist doch dann, warte mal, da spielen wir doch direkt gegeneinander, ne? Ist da nicht das Duell? Warte mal, Mainz gegen Bremen.
Da spielt Mainz gegen Bremen.
Das
macht Wolf, glaube ich. Wenn ich
und Düsseldorf hat zu Hause Augsburg. Also das ist wirklich noch eine richtig spannende Geschichte. Warte, jetzt muss ich noch mal gucken. Wir haben da zwar letzte Woche schon drüber gesprochen. Ja, aber lecco mio, das ist ja Wahnsinn. Und dann gehen wir mal zum 34. Spieltag. Da spielt Mainz in Leverkusen. Das ist schwierig.
Das ist halt schwer. Ja. Mainz hat halt Leverkusen und Dortmund und natürlich das Spiel gegen Bremen. Da können sie es aus eigener Kraft klar machen.
Düsseldorf am letzten Spieltag bei Union Berlin. Bremen zu Hause gegen Köln. Pass mal auf, Bremen das kann echt sein, dass Bremen sich noch direkt rettet. Das wäre echt ein Ding.
Auch das wäre möglich, aber ich glaube eher, dass Mainz, ich glaube immer noch, dass Mainz, wobei die natürlich gerade den schlechtesten Lauf haben und Fortuna spielt eigentlich echt gut, die kriegen es nur nicht gewuppt, aber ich glaube, dass Mainz sich irgendwie da noch diese 3 Punkte Vorsprung und wenn es am Ende nur noch einer ist, irgendwie verteidigt und auf 15 bleibt, ist mein Gefühl und ich glaube, dann erwischt es halt Düsseldorf, aber man muss eigentlich sagen, vom Spielerischen, wie viel Spielunglück da dabei war,
15. Bremen,
Fortuna den Klassenerhalt
am besten. 15. Bremen, 16. Düsseldorf, 17. Mainz. Punkt.
Du sagst, dass die noch ganz durchrutschen. Ja, ja, okay.
Das ist ganz anders, als ich noch vor 3 Wochen gesagt habe. Aber das ist meine Expertise. Ich ändere sie zur Not alle halbe Stunde.
Ja, siehst du, da bin ich eben anders. Ich stehe zu meinem Wort und dann kriege ich von dir um die Ohren gehauen, dass ich nicht so großkotzig sein soll, wenn ich immer mal wieder recht
habe. Weil ich ja bekannt dafür bin, dass ich Angst davor habe, Fehler zu machen. Du Heini. Das ist alles Wahnsinn. Mann.
Ja, oben könnte man sich nur wünschen, dass es genauso spannend wäre. Da ist es, die Bayern sind Erster, Dortmund wird Zweiter werden.
Was hältst du denn von der Posse um die Gehalts- und Gelddiskussion? Thomas Müller und die Medien. Jetzt waren es ja am Sonntag, waren es dann ja wieder die bösen Medien. Aber hat er nicht eigentlich was sehr Interessantes gesagt, was ich auch nachvollziehen kann, weil ich den Fußball ja übrigens auch kenne, wieder so, wie es so in so einer Kabine auch abgeht und so. Wir reden über diese Aussage, dass er gesagt hat, dass es schon ein bisschen eigenartig wäre, über Monstertransfers zu sprechen. Das ist jetzt kein Zitat, ich schmück das etwas anders aus. Und auf der anderen Seite würden Spieler auf Gehälter verzichten. Er hat das dann ja in einer eigenen Botschaft via Instagram klargestellt, dass es ihm darum geht, dass sie gerne auf das Geld verzichten für die Mitarbeiter des Vereins. Und dass er sich die bestmögliche Mannschaft in Zukunft wünscht. Das würde ja dann auch eventuell große Transfers.
Um Kai Havertz ging es. Ja.
Aber weißt du, das sind dann so Sachen, da zucke ich schon. Wenn es dann am Ende, also ich meine, wir Medienleute machen oft großen Müll. Wir machen oft aus einer Mücke einen Elefanten. Das ist keine Frage. Auch dieses ganze Clickbaiting und auch, was da so teilweise abgeht, um eine Story zu haben, nervt schon manchmal, das kann ich verstehen. Aber sie spielen doch auf dieser Klaviatur wunderbar mit. Also dann zu sagen, die bösen Medien, das finde ich übrigens auch nicht in Ordnung.
Nee, die sind so, also um es chronologisch zu machen, die Aussage von Müller
war nach dem Pokal?
Fand ich total okay und menschlich, weil es ist ja wirklich, also jetzt stell dir mal den Extremfall vor, inzwischen ist Müller ja wieder total safe, aber überspitzen wir es mal, unter Kovac war das ja alles anders, stell dir mal vor, die Lage wäre so. Und vielleicht kommt ja wieder ein Trainer, der doch nicht so mit Müller kann. Jetzt stell dir mal vor, der Müller würde wirklich irgendwann abgegeben werden und sagen, ja, da müssen wir aber für ordentlich Zaster einen Nachfolger holen. Also man kann ja dieses 1:1-Ding, wenn man es möchte, sich aufmalen. Dann wäre es wirklich so, dann wird das Geld, das der Müller, der natürlich trotzdem nicht am Hungertuch nagt, aber das Geld, auf das der Müller verzichtet hat, das kommt dann seinem Nachfolger im weitesten Sinne zugute. Ist jetzt im Fall Müller zum Glück nicht realistisch, aber es wird Spieler geben, die wird es genau so treffen. Die werden keinen neuen Vertrag kriegen oder wenn, dann nur einen viel geringeren und es wird ein Nachfolger gekauft. So. Und deswegen finde ich das total in Ordnung, das so zu äußern. Und
warum ist er denn dann so zurückgerudert?
Ja, ich schätze, dass er, das verstehe ich dann auch nicht, weil ich schätze ehrlich, dass er, ich glaube nicht, dass er es, das war ja auch relativ unbewusst, das war jetzt auch kein Drama oder so. Ich weiß es ehrlich gesagt auch gar nicht.
Ich finde, er hätte dazu stehen können.
Ich glaube, er hat einen ordentlichen Rüffel bekommen.
Weißt du,
hat Brazzo ja auch angedeutet.
Was ich glaube, was unglücklich ist, so eine Thematik generell nach einem Pokal-Halbfinale aufzumachen. Aber der Müller, jetzt kommen wir zum Punkt, der Thomas Müller ist ja ein gescheites Kerlchen. Und den zwingst du ja nicht in diese Falle. In diese Abseitsfalle tappst er ja nicht. Das macht er ja ganz bewusst. Das ist ja so. Also er platziert das ja ganz bewusst. Also jeder, der ihn erlebt, ich schätze ihn oft sehr für sehr unterhaltsame Aussagen. Aber der lässt sich ja nicht da in so eine Falle locken von irgendeinem Reporter nach einem Pokal.
War ja auch gar nicht. Es kam die Frage nach Havertz, das war keine Falle, weil da hätte er auch einfach nur sagen können, oder wie er es ja auch zuerst gemacht hat, ja, toller Spieler und jetzt gucken wir mal.
Ja, aber das wurde
halt
jetzt im Nachgang.
Aber er sagt dann freiwillig im.
Ja, aber es wurde ja im Nachgang jetzt alles anders dargestellt. Und das wollte ich jetzt eigentlich nur platzieren. So viel Grütze wir in den Sportmedien auch hin und wieder machen, Das war jetzt keine Mediengeschichte. Das ist eine Geschichte der Bayern. Jetzt geht hier das Telefon. Das ist ja auch stark. Das Festnetz klingelt nie hier. Jetzt klingelt's. Warte mal. Gibt's doch gar
nicht. Und vor allem, wie das klingelt. Das ist ja Werbung. Ja,
das ist meine Schwester. Da kann ich jetzt nicht dran. Lisa? Heike, ich rufe später zurück. Ich bin gerade im Podcast. Tschüss. War meine Schwester. Das Telefon hat, glaube ich, gefühlt seit 4,5 Jahren nicht mehr geklingelt, das Festnetztelefon. Jetzt, wo wir hier Podcast machen, da bimmelt's. Naja.
Du. Aber siehst du, ich sehe auch nur, ich glaube, die einzigen Leute, die ich, meine Eltern sind, glaube ich, die einzigen Menschen, die ich noch auf dem Festnetz anrufe.
Ja, bei mir ist auch tatsächlich nur meine Schwester, die noch auf dem Festnetz anruft. Das soll aber jetzt hier nicht interessieren. So, ich glaube, die Thematik ist eher eine Bayern-Thematik und ganz ehrlich, in diesen Zeiten, ist das echt eine schwierige Diskussion jetzt um die Kohle, aber gut, das werden sich
aber
schon
ich finde das, also keine Ahnung, mich nervt das immer so ein bisschen, weißt du, wenn dieser Rüffel, der dann immer gleich kommt, weil ich war ja sehr positiv überrascht, als zum Beispiel Oliver Kahn bei Sky 90 gesagt hat, hier, er fand die ganzen Bekundungen zu George Floyd gut, hat man ja auch öfter schon mal anderes, oft sagen Funktionäre dann auch, weil sie genau wissen, das kann ihnen auch mal auf die Füße fallen, sagen eher, ja, grundsätzlich schwierig oder Sport auf dem Feld soll sportlich bleiben, bla bla bla. Nee, sondern da gab es klare Ansagen, finde da gut, mündige Spieler. Und wer ist denn bitte mündiger als Thomas Müller? Und diese Sorge mal zu artikulieren, ich kann da einfach nichts Verwerfliches dran finden. Mhm. Aber vielleicht hat er auch einfach nur, ich schätze, also der hat ja auch so ein Standing. Also das wäre ja
damit spielt, damit spielt er ja auch oft. Er spielt ja auch damit. Also immer nur zu denken, jetzt muss ich dir mal ein bisschen was beibringen wieder. Immer nur zu denken, ach, der liebe, lustige Thomas Müller, das ist ein Riesenfehler. Ja?
Nein, ich glaube auch, dass der ambitioniert ist und genau weiß,
der weiß auch
tut.
Sehr gut, seine Eigeninteressen zu vertreten. Mache ich ihm überhaupt keinen Vorwurf raus. Aber dass er weiß, Dinge sehr gut zu platzieren, zu lancieren, weil er übrigens um das von dir angesprochene Standing weiß. Das ist legitim, aber das muss man natürlich auch bedenken.
Ja, aber ich finde auch das ist von ihm total okay. Denn jetzt denken wir mal ein Jahr zurück. Was war da der große, das Problem war eigentlich relativ klar. Das Problem ist, Thomas Müller immer nach rechts außen zu schieben, funktioniert nicht wirklich. Die Bayern kriegen es aber auch, oder zumindest manche Trainer sind nicht gewillt oder kriegen es nicht hin, ihnen einen Platz auf der 10 freizuräumen. Und dann wird aber Felipe Coutinho gekauft.
Ja, aber jetzt
eigentlich
jetzt, aber
auch
jetzt,
nur auf der 10 so richtig. Ja, aber
jetzt machen wir hier einen
nein,
Fass
aber,
auf, das ist schon, das nee, ist verjährt.
Ja, Moment, vor ein, ja, aber vor, ist nee, Geschichte. Ist nicht verjährt. Coutinho vor einem ist Geschichte. Jahr, ja, aber vor einem Jahr wurde genau der Transfer getätigt, der im Endeffekt personell Thomas Müller am meisten hätte sorgen müssen. Mehr als jeden anderen.
Aber so
darf ich weiß doch, nicht, ob das
so darf doch ein Spieler mit den Erfolgen und dem Standing eines Thomas Müller darf doch gar nicht so denken.
Also wie? Der darf.
Egal doch, wer kommt, der darf sich doch keine Sorgen machen. Der ist doch so gut, der darf sich doch keine Sorgen machen. Da darf er doch gar nicht bei Bayern spielen, wenn er so denkt. Dann kann er bei.
Nee, ich glaube ja auch nicht, dass der sich Sorgen macht. Aber ich finde trotzdem, gerade aus seiner Erfahrung heraus, finde ich es trotzdem legitim, diesen Gedanken. Und wie gesagt,
ich
verstehe weiß
jetzt
gar
nicht den Zusammenhang, was du jetzt da gerade erzählst.
Naja, er hat genau diese Erfahrung gemacht. Es wird ein Spieler für meine Position für viel Geld geholt. Und
aber darum ging es doch gar nicht. Es geht doch nicht darum, ob ein Spieler für viel Geld für seine Position geholt wird. Es geht darum, dass sie auf Geld verzichten in schwierigen Zeiten und auf der anderen Seite eine Diskussion aufgemacht wird, wie mega viel Kohle sie für neue Leute
haben. Ja, ist mir schon klar, aber das ist doch, was ich dir vorhin gesagt habe. Am härtesten würde dich das doch ganz klar treffen. Stell dir vor, es wird eben ausgerechnet mit der unter anderem, ich sag's jetzt ganz plakativ, mit der eingesparten Kohle, in Anführungszeichen.
Ach, aber Schmizo, das ist doch Quatsch.
Wird dann ausgerechnet.
Das ist doch nicht sein Beweggrund. Ist doch nicht der Beweggrund, dass der denkt, er hat das glaube ich, auch jetzt merke ich erst, was du sagen willst. Nee, da bin ich nicht bei dir.
Darauf wolltest du doch raus mit den Eigeninteressen, die Thomas Müller
hat. Nein, aber
ich glaube ja auch nicht, dass der selber sich darum Sorgen macht, aber diesen Missstand oder dieses potenziell aufkommende Problem. Ich finde es auch interessant, dass es gerade er tut, weil ich glaube, jetzt gerade in der Phase, so wie er gerade spielt, ist er einer, der sich am allerwenigsten und Bayern Aushängeschild und was weiß ich, der sich wenig Sorgen machen muss. Generell, glaube ich, gibt es in der Liga ganz, ganz viele Spieler, die sich genau diese Sorgen zu Recht machen.
Also ich habe das ganz, ach Gott, wir reden aneinander vorbei. Auch wenn ich gesagt habe, der weiß seine Interessen zu wahren, das habe ich jetzt gar nicht auf diese eine Aussage bezogen, sondern das zieht sich übrigens schon über die letzten Jahre hin. Und es wird nochmal, das ist auch sein gutes Recht. Also das habe ich ganz anders verstanden. Ich habe überhaupt nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, ob der da irgendwie was losgetreten hat, weil er eventuell denkt, er verliert seinen gut dotierten Job bei den Bayern und ein anderer kommt und kriegt vielleicht einen besser dotierten und er hat dann auch noch auf Geld verzichtet. So habe ich das zu keiner Sekunde interpretiert. Zu keiner Sekunde. Ich habe ihm, also das wäre, lass mich bitte ausreden. Ich habe tatsächlich geglaubt, dass er da gesagt hat, dass das befremdlich ist, so wie ich es auch sofort verstehen würde. Ist doch wohl befremdlich, wenn man darüber spricht, dass ein Club Geld sparen muss und sich alle daran beteiligen, auch die Spieler, da kannst du am meisten sparen, weil das die höchsten Kosten sind. Ja. Und dann auf der anderen Seite kübelweise Geld rausgeschmissen wird für Megatransfers. So habe ich das verstanden. Und nicht.
Ja, aber es geht ja in eine ähnliche Richtung. Also natürlich, das ist erstmal die Aussage, wo man, wenn man nichts weiter reinliest, hast du völlig recht, ist ja auch befremdlich, ist genau so. Man sieht ja jetzt bei Schalke schön, wie es ist, wenn man am anderen Ende spart und sagt, wir streichen die 450-Euro-Jobber zusammen und geben das in eine externe Firma, vom Fahrdienst für die Nachwuchsspieler. Das ist ja auch völlig dämlich, sondern du hast natürlich völlig recht. Wenn man irgendwo massiv den Rotstift ansetzen kann, dann sind es vor allem im Sport generell sind's Spielergehälter. Du hast schon recht, das ist erstmal das, was man da draus verstehen kann. Es ist befremdlich und so, ich kann das voll verstehen, so ist es ja auch irgendwo. Wenn wir jetzt wieder über, ja, weg, ich meine, vor einem Jahr haben wir nur drüber geredet, ob der Sané jetzt 80, 100 oder 120 Millionen kostet. Das scheint sich ja jetzt erstmal erledigt zu haben, zumindest in dem speziellen Fall, auch durch die Verletzung. Aber generell weitergedacht, glaube ich schon. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es Thomas Müller betrifft, aber ich glaube, es ist halt einer, der ein gutes Gespür für Dinge hat, die bewegen. Und ich glaube, ganz ehrlich, dass diese Frage, wenn es nicht jetzt schon, ich hoffe, es beschäftigt jetzt noch keinen, weil jetzt müssen sie sich noch aufs Sportliche konzentrieren. Ich glaube, im Sommer wird das schon einige Leute umtreiben.
Das würde Busch jetzt wieder gefallen. Schade, dass der gerade so viel beschäftigt ist. Es gibt wieder was von unseren besten Freunden von Manscaped. Also ich weiß nicht, wie nennt ihr die Dinger da unten? Die Vorschläge hier sind Juwelen, Goldbälle oder Schenkelklopfer. Alter, Schenkelklopfer ist echt hart. Also bei Manscaped, bei unseren Freunden von Manscaped, heißen sie auf jeden Fall The Boys. Das gefällt mir ehrlich gesagt sehr, sehr gut. The Boys, das werde ich, glaube ich, ab jetzt für mich übernehmen. Und ihr wisst, jeder Mann ist für seine Boys, seine beiden Jungs da unten selber verantwortlich. Und ihr wollt ja wahrscheinlich nicht, dass die irgendwie strubbelig oder wie auch immer aussehen. Also ich will das zumindest nicht. 10 Millionen Männer sind es inzwischen, mein Gott, auf der ganzen Welt, die sagen, Manscaped ist das Richtige dafür. Ich kann euch sagen, bei mir ist das genauso. Ich könnte ohne den Lawnmower gar nicht mehr leben, glaube ich. Und ich benutze den gefühlt auch für alles. Auch für den Bauch und unter den Armen und keine Ahnung. Das Ding ist einfach mega. Es ist wasserfest, es ist super leicht zu bedienen, es ist safe, dass man sich nicht schneidet. Also ich finde das ultra, ultra gut und es gibt ja inzwischen eine ganze Lawnmower-Familie. Es gibt den 3-Kugel-Trimmer, das ist der 3.0 Plus, es gibt den 4.0 Pro und den 5.0 Ultra. Ich weiß es gar nicht, ich glaube, ich habe den 4.0 Pro. Jeder hat natürlich diese Skin-Safe-Technology, dass ihr euch möglichst nie schneidet, wenn es irgendwie geht. Oder dass es zumindest, wenn es doch mal passiert, nicht so wild ist. Den LED-Scheinwerfer, damit ihr da unten auch alles seht. Wasserdicht natürlich, könnt ihr immer unter der Dusche benutzen. Also ich sag's euch, die Dinger sind einfach mega. Wie lange haben wir die jetzt schon? Ich weiß es nicht, aber ihr wisst, wir sind beide riesen Manscaped-Fans. Für euch übrigens extra 20% Rabatt
und kostenlosen Versand auf manscaped.com, wenn ihr den Code Lauschangriff20 benutzt. Also Lauschangriff20, der Code auf manscaped.com, ist natürlich auch in den Shownotes. Tut was für euch und tut euren Boys, euren Jungs, The Boys, einen Gefallen. Ganz ehrlich, also stell dir mal vor, also du, dir wird ja, du verzichtest auf Geld zum Wohle der Mitarbeiter der anderen, so wurde es ja meistens erklärt, die da sind, was ja echt ein nobler Zug ist. Und am Ende kannst du aber auch sagen, ja, aber wie kann das denn dann jetzt sein? Sorry, dann kann aber auch jetzt kein Geld dafür da sein, hier Spieler XY zu holen, der mir dann meinen Platz im schlimmsten Fall noch wegnimmt. Ich glaube schon, dass das nur eins weitergedacht die nächste Diskussionsstufe in dieser Sache ist.
Okay, ja, so habe ich das gar nicht gesehen, aber das ist möglich. Ja, die können ja den Hernandez an irgendeinen finanzkräftigen Spanier verkaufen. Das war, glaube ich, echt ein großes Transferirrtum, Lucas Hernandez.
Ja, ich fand das, hast du gehört, habe ich noch gar nicht so überdacht, aber ganz interessant, ne, was, also ist noch viel Wasser bis dahin, die Isar runter, ne, aber was die Hamann gesagt hat, so von wegen, du kannst ja links hinten jetzt eigentlich den Davis nicht mehr wegnehmen.
Nein, auf keinen Fall.
Welche Rechtfertigung sollte der jetzt nicht mehr spielen, das wäre ja Wahnsinn. Links innen, warum solltest du Alaba jetzt da irgendwie in Frage stellen? Du hast einen Süle, der zurückkommt.
Paris, so angeblich hat Paris Saint-Germain großes Interesse an Alaba. Wenn Alaba das macht, wenn er da hingeht, dann verliere ich den Glauben an diesen geilen Typen. Weil dann, es kann dann ja nur ein...
Ihr weiß jetzt nicht, was du meinst.
Es kann ja nur ein Güterzug voller Kohle sein, weil
ja.
Und ganz ehrlich, komm mir nicht mit neuer Herausforderung bei Paris Saint-Germain. Ja, wir hoffen mal, dass irgendwann alles
doch, wieder... Buschi, wer wollte nicht schon immer mal mit einem Riesenkader im Achtelfinale der Champions League die Segel streichen?
Ja.
Das ist schon eine Herausforderung.
Das haben sie ja dieses Jahr haben sie ja geschafft. Wir haben ja Dortmund da in diesem Geisterspiel rausgeschmissen, aber nein.
Die haben ja jetzt übrigens, Thiago Silva ist ja weg, ne? Und ja, Cavani auch.
Ich will noch nicht mal über die sprechen. Ich will noch nicht mal über die sprechen. Solange,
also das fändest du einfach scheiße, ja, wenn der Alaba da hingeht.
Da bin ich Fußballromantiker. Das will ich einfach nicht. Wenn der zu Real Madrid oder zu Barcelona geht, oder meinetwegen, wenn er sagt, er will auch mal Premier League spielen, warten wir mal ab, wie da die Gesamtentwicklung weitergeht, aber gut. Und er will mal bei, ehrlich, viel eher, obwohl die gerade viel beschissener dastehen, meinetwegen Manchester United, aber nicht Paris Saint-Germain.
Ich glaube, Arsenal, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ist lange her, aber ich habe mal gelesen, dass Arsenal immer sein Herzensclub so ein bisschen war. Ja, gerne,
aber nicht Paris Saint-Germain, dann kann er auch zu Al Jazeera gehen. Oder das ist ein Fernsehsender, ne? Also das
Al Jazeera ist ein Fernsehsender, ja. Also,
oder Hapoel Erivan, oder das kann nicht sein. Das will ich nicht. Das will ich echt nicht. Aber das ist wirklich der Fußballromantiker in mir. Ich möchte das nicht wahrhaben.
Ja, und dann? Wenn Alaba...
Der soll in München bleiben. Also,
und dann musst du mit Hernandez wirklich überlegen.
Ja.
Ne?
Ja. Guck mal, du hast noch Pavard. Für rechts hinten holen sie den Hakimi. Den kaufen sie von Real Madrid.
Glaubst du?
Ich kann mir das gut vorstellen.
Ja, wobei
Gerüchte
gibt's.
Ja, aber pass mal auf, was der Hansi Flick gesagt hat. Geschwindigkeit. Also klar, zum einen war das natürlich wahrscheinlich auf Sané gemünzt. Wobei ich nach wie vor glaube, auch das ist wieder eins meiner komischen Bauchgefühle, ob das wirklich funktioniert, Sané und Bayern München. Aber Hakimi ist übrigens sehr, 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 sehr schnell. Und der für rechts hinten. Also das wäre ja mal nicht so schlecht, ne?
Da musst du aber natürlich auch erstmal ein geldvoller LKW nach Madrid schicken, ne?
60 Millionen, um die 60 Millionen.
Hast du schon wieder so. Also gut, dann musste Hernandez vielleicht verkaufen, um genau die Kohle wieder zu haben. Also die werden natürlich auch so Geld haben, aber wenn man auch schon Sané kaufen will, wenn man sich vielleicht auch noch für Havertz...
Braucht man aus deiner Sicht Sané? Braucht man den wirklich? Jetzt gucken wir
mal. Ja,
ja. Ja, brauchst du. Wir haben als Außenspieler Gnabry und Coman, die sind jung, die sind schnell... Coman ist sehr verletzungsanfällig.
Coman ist leider echt, ich finde den auch super, aber Coman ist, glaube ich, wirklich, mit dem kannst du fast nicht mehr als 50% der Spiele offensichtlich leider planen. Das ist leider so ein bisschen wie bei Robben.
Ja, wahrscheinlich brauchst du dann über
mehr
über
hat sich
außen,
nicht.
Ja. Müller
so, und dann muss man sagen,
stark.
Nee, finde ich auch nicht.
Perisic
genau.
Kann nur eine Übergangslösung sein, selbst wenn sie den noch
verlängern. Den finde ich einen super Backup, aber den für 30 Einsätze einzuplanen, halte ich, wenn du sagst, du willst, also das ist ja dann auch eine Systemfrage. Du kannst ja nicht, wenn du sagst, du willst über die Außen Tempo haben, was du mit Gomez und Gnabry ja hast, und dann sagst, ja, aber und dann aber alle drei Spiele spielt mal der Perisic. Also, weißt du, das muss ja eine Option sein, zu sagen, für heute ist es mal, heute läuft unser Tempospiel nicht. Wir brauchen einen anderen Impuls. Und dann kommt der in der 60.
Ja, aber wie machst
das
du das denn mit
Coman,
Gnabry? Also das, was ich jetzt gerade sagst, ist aber wieder komisch. Und was ist dann, wenn dann Sané da ist? Wie machst du das dann, wenn er nicht...
Ich meinte, der Perisic ist so ein anderer Spielertyp, dass wenn du sagst, unsere ersten Außen sollen pfeilschnelle Leute sein, die die Wege hinter die Kette machen, dann finde ich, macht es keinen Sinn, Perisic als einen Außen mit ganz viel Spielzeit einzuplanen. Das widerspricht sich für mich.
Jetzt habe ich verstanden.
Und bei der Spielzeit hast du natürlich recht. Nur wie gesagt, ich glaube, dass das Problem wird sein, also erstmal muss man ja auch gucken, wie fit Sané, also ich hoffe, dass der einfach wieder komplett gesund wird. Aber auch dem würde es ja gut tun, wenn er im ersten Jahr nicht 33 Spiele a 85 Minuten machen würde, sondern vielleicht 25 a 80. Das wäre vielleicht gut.
Dann ist das eigentlich schon so sicher, wie alle tun, dass Sané zu den Bayern geht?
Das, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber alles, weil es klingt so sicher. Ne? Ich glaube halt nicht, dass die Bayern waren jetzt echt lang, also was man den Bayern lassen muss, wenn sie an einem lange rumarbeiten, dann kommen, das hat man so oft als Begründung, ich weiß noch bei, keine Ahnung, Mario Gomez, so viele haben gesagt, ey, die Bayern, die haben wieder und wieder angerufen und sich bemüht und so. Und ich glaube, das hat, es sei denn, ich habe es wirklich gar nicht mitbekommen, aber ich glaube, das hat kein anderer Verein in der Intensität bei Leroy Sané gemacht. Und ich glaube, dass Leroy Sané Manchester City verlassen wird. Ich glaube nicht, dass der da bleibt. Und dann würde es mich halt sehr überraschen, wenn er jetzt auf einmal doch ganz woanders hingeht, zu einem Verein, der lange nicht so intensiv, zumindest was man öffentlich gehört hat, sich gekümmert hat um ihn wie die Bayern.
Aha. Sind wir doch wieder Fußball-Lassi. Und ich weiß ja, dass es immer Diskussionen gibt rund um jede Fußballsendung, wenn es sehr viel um die Bayern geht. Das wird für unsere Hörerzahl wahrscheinlich gut sein. Für die Zuschrifteninhalte wird es eine Katastrophe sein, weil sie werden uns wahrscheinlich die Löffel langziehen.
Ach komm,
ja,
die Lauscher sind derartig gut drauf und überschütten uns mit Lob. Aber wir können gerne einen Cut, also wobei 1-1 fand ich doch noch ganz interessant. Ich war, können wir kurz, aber das Aus von Alfred Skröder da in Hoffenheim.
Habe ich gelesen und habe...
Polter die Polter.
Du kannst meine Verzweiflung daran erkennen, dass ich beim Frühstück Jan Köppen gefragt habe, ob er da irgendwas zu wüsste. Allein diese Frage zeigt, dass ich komplett ahnungslos bin.
Ah,
weil,
herrlich.
Der hat natürlich gar keine Ahnung. Ja.
Was hat er gesagt? Sag trotzdem mal die Antwort.
Weiß ich nicht. Wer ist das? aber was war das? Diskrepanzen in Detailfragen.
Ja, völliger Quatsch. Also das ist ja Quatsch, weil wenn es so wäre, dann würde man die 4 Spieltage noch rumbringen. Und nach. Also
was
das
ist
kann
es
mir
denn?
Keiner erzählen. Was ich so gelesen habe, ich weiß es natürlich auch nicht, was ich so gelesen habe, scheint es ein ähnliches Problem wie damals, wer sich erinnert, wie bei Ralf Rangnick zu sein. Und zwar so die Großwetterlage in Sachen Kaderzusammenstellung. Also welcher Spieler muss zu welchem Preis gehalten werden?
Also er und Rosen, dann er und Manager Rosen im Clinch oder was?
So habe ich das gelesen, genau. Und der hat natürlich relativ abenteuerliche Ideen mit Innenverteidiger auf links außen stellen und umgekehrt und so. Vielleicht haben sie sich auch daran gestört, nur man muss ja sagen, dass das fußballerisch immer noch relativ gut funktioniert hat. So, deswegen wüsste ich da jetzt nicht. Also ich glaube wirklich, das war eher eine tiefgreifende Zukunftsperspektive Sache, weil ich glaube, auch sonst, wenn das nicht so große Probleme gewesen wären, wie gesagt, hätte man einfach die Saison zu Ende gespielt. Und ich glaube auch nicht, dass sie bei ihm jetzt das Gefühl hatten, wir rauchen sportlich so ab, wir brauchen den neuen Impuls. Das macht für mich alles keinen Sinn. Deswegen halte ich die Lesart für relativ realistisch. Und man muss sagen, das gab es in Hoffenheim mit Ralf Rangnick ja schon mal. Wer sich erinnert, damals, als Luis Gustavo zu den Bayern abgegeben wurde, weil sie gesagt haben, müssen sie aus finanziellen Gründen machen, hat der sofort seinen Hut genommen und hat gesagt, gut, dann ist das nicht der Verein, wo ich mich weiterentwickeln kann. Und vielleicht ist der Skräuter tickt der da ähnlich und die sind dann einfach nicht mehr auf den grünen Zweig gekommen und haben gesagt, nee, wenn das so nicht funktioniert, also so, das ist die Lesart und das, was ich mir so ein bisschen zusammenreime. Weil, wie gesagt, fußballerisch fand ich es lang nicht so schlecht, dass ich sagen würde, kann ich verstehen, dass man da die Notbremse zieht, um Europa zu retten oder so.
Wofür steht denn eigentlich dieses berühmt-berüchtigte Modell Hoffenheim? Ich weiß das gar nicht mehr. Wofür steht das eigentlich? Was soll das eigentlich sein? Junge Spieler holen und möglichst teuer weiterverkaufen und dabei einen attraktiven Fußball spielen? Was ist eigentlich das Modell Hoffenheim? Aber da können wir uns ja vielleicht mal in einem separaten Podcast der ganzen
Geschichte. Ich glaube wirklich, da brauchen wir ein bisschen mehr Zeit für. Ja. Die La Liga ist wieder gestartet. Das können wir vielleicht erst noch mal ein bisschen beobachten, bevor wir drüber reden.
Traumtor groß.
Habe ich gar nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass er das Tor gemacht hat.
Ja, den da oben in den Knick. Ein bisschen so wie bei der WM gegen Schweden. Bisschen so.
Oh, geil. Ja. Das ist der Freistoß.
Den schießen 99% der Spieler in 99% der Fälle aus dem Stadion raus. Aber er hat ihn eigentlich.
Okay, dann muss ich mir, scheiße, da bin ich nie mehr dazugekommen. Ich wollte mir Real und Barca, habe ich nur die Ergebnisse gelesen, da wollte ich mir die Highlights nochmal angucken. Das werde ich dann nach dem Podcast machen. Also da wahrscheinlich spannender Zweikampf um die Meisterschaft. Aber da haben wir noch ein bisschen Zeit, die spielen bis Mitte Juli.
Ich fremdel schon mit der Atmosphäre in der Fußball-Bundesliga, wenn da keine Atmosphäre ist und alles anders. Da werde ich mir jetzt sowieso nicht großartig und breitflächig die La Liga oder die Serie A angucken. Das kann ich dir aber schon mal sagen.
So muss ich auch sagen, gerade, also ich werde mich jetzt ja wieder in England reinstürzen, logischerweise, und ich gucke das halt in Zusammenfassungen, aber Live-Spiele, das schaffe ich auch kaum.
Nein,
also,
und das ist wirklich, da bin ich vielleicht auch wirklich irgendwie ein Sturkopf. Ich hoffe inständigst, dass das bald wieder anders wird. Was ja im Umkehrschluss übrigens nicht heißt, dass ich gerne Fußball so hätte, wie sie bei Djokovic auf der Anlage jetzt beim Adria Cup wieder Tennis spielen.
Das wäre mein nächstes Thema. Und danach hast du das Video gesehen. Es gibt da noch Videos, wie er und Zverev und Team auch, wie die noch im Club feiern, mit oben ohne und Riesenmeute. Das ist echt. Also und da in Baker, ich weiß nicht, wie viele das waren, aber keine Ahnung, 10.000 oder was, dicht an dicht auf der Tribüne, es ist doch unfassbar.
Also pass auf, jetzt wird's ja interessant, ne? Also das bloß nicht als Blaupause für Fußball nehmen, weil nochmal ein Champions-League-Spiel in Mailand war wahrscheinlich ein Hotspot. Generell sagt man ja im Moment, wir machen keinen Corona-Funk, keine Sorge. Man sagt ja, draußen scheint's im Augenblick wirklich relativ harmlos zu sein im Sommer. Dann sollen sie das meinetwegen riskieren da beim Tennis. Ja, da war ja auch von Abstand auch auf den Rängen keine Rede. So. Und der Sport an sich ist ja locker auszuüben, ohne dass du irgendeine Gefahr für irgendjemand anderen darstellst. So. Aber dass dann eben das passiert, so provokant übrigens, so ganz provokant zu zeigen, ey, wir machen, was wir wollen. Dann übrigens auch noch außerhalb des Tennisplatzes. Sie haben ja eine Vorbildfunktion. Ich mag das eigentlich nicht, Sportler immer auf sowas festzunageln. Und wenn du dann noch weißt, wie die Diskussion momentan im Tennis ist, Stichwort US Open, mit großen Restriktionen werden sie jetzt stattfinden in New York. So. Ja. Und dann ist die Nummer 1 der Welt, dann ist die deutsche Nummer 1, dann ist die österreichische Nummer 1. Alle drei sind Top-Ten-Spieler, sind Weltklasse-Tennisspieler, haben eine Vorbildfunktion und benehmen sich so. Dann ist das im Privaten ihre eigene Sache. Aber die müssen ja wissen, dass sowas nach außen dringt. Und da tue ich mich echt schwer. Weißt du, jemand wie Simona Halep hat heute abgesagt für die US Open, weil sie sich Sorgen um die Gesundheit macht. Und die feiern da die feiern da eine Corona-Party bei einem Tennisturnier, um irgendwie auch, so empfinde ich es zumindest, nach außen zu tragen, ach, das ist doch alles Quatsch, lasst uns endlich wieder machen. Das finde ich nicht in Ordnung, obwohl, ich habe es ja gerade im Zusammenhang mit Fußball gesagt, ich mir nichts mehr wünschen würde. Aber auch der Adria Cup von Novak Djokovic hat für mich nichts im Moment mit einem normalen großen Tennisturnier zu tun. Das ist auch irgendwie anders. Das ist für mich halt ein Zirkus, wo irgendwas präsentiert und gezeigt werden soll, was eben nicht Realität ist im Moment.
Genau. Ja, ich bin da komplett bei dir, weil ich will mir das dann auch, also das will ich nicht belohnen, indem ich es mir auch noch anschaue quasi. Also da könnte ich den Tennis, der da auf dem Platz stattfindet, null genießen. Und ich finde das auch, du hast es eigentlich schon perfekt zusammengefasst, aber ich finde es auch von denen wahnsinnig respektlos, ehrlich gesagt. Also einmal gegenüber allen Leuten, die gerade an dieser Krankheit leiden und dagegen kämpfen. Das ist das Allerschlimmste, den Leuten in Krankenhäusern und so weiter. Aber selbst innerhalb ihrer Tennisblase, was meinst du, wie sich Turnierdirektoren und Direktorinnen und so über die Welt Gedanken machen? Ja. Wie kriegen wir die Leute wieder zum Spielen? Dann, es gibt ja jetzt, glaube ich, in Deutschland auch so eine Serie, wo zum Beispiel Kravitz, der dieses Doppel in Paris gewonnen hat, der da wieder als Einzelspieler, der ist da, glaube ich, irgendwie, und Mansour, Nummer 250 der Welt, solche Leute, die spielen in Großhesselohe hier in der Nähe von München, in einem ganz kleinen Rahmen und sind einfach froh, spielen irgendwie um 5.000 Euro Preisgeld oder so und sind froh, dass sie wieder spielen können. So, die versuchen da irgendwie was möglich zu machen und dann stellen die sich hin und sagen, ja, in unserem Land, ach, drauf geschissen, wir machen einfach, ich weiß nicht, das ist doch auch so unsozial gegenüber allem, gegenüber den Leuten, denen sie ein schlechtes Vorbild sind, gegenüber ihrer eigenen Sparte, gegenüber dem Gesundheitswesen, das finde ich echt krass.
Ja, Djokovic ist ja eh jemand, der extrem auf seine Individualität, auf das Recht der eigenen Meinung pocht. Ich meine, der hat ja auch gesagt, man könne irgendwie durch Spiritualität, glaube ich, vergiftetes Wasser wieder gesund machen und trinken. Der ist ja eh manchmal sehr, sehr strange. Nochmal, das kann er ja für sich machen und ausprobieren und denken. Wir leben zum Großteil in einer freien Welt. Also ich zumindest würde ihm das auch nicht nehmen wollen. Ich fände es schlecht, wenn er als Lehrmeister für meine Kinder auftreten würde und denen sagen würde, übrigens das komplett giftige Wasser, das reinigen wir jetzt spirituell und dann trinkt das mal ruhig. Da würde ich meinen Kindern von abraten und es ihnen verbieten. Also das sind alles so Geschichten. So, und da passt das halt leider, leider, leider. Er hat sich ja auch ganz krass gegens Impfen geäußert. Da kann ich auch nur sagen, wie kann das sein? Denk's für dich, mach's für dich, aber dann konsultier bitte Virologen, konsultier Ärzte. Ich rede übrigens nicht von Impfen gegen Corona, er hat sich ja generell gegens Impfen geäußert.
Ja.
Weißt du, wenn das passieren würde, hätten wir wieder so viele Maserntote, ja, so viele tote Kinder weltweit.
Das ist genau,
und der stellt sich hin und sagt, das ist nix, das ist schlimm. Da werde ich wahnsinnig. Und weißt du, die Leute rennen ihm dann ja nach, weil er ein herausragender, überragender Sportler ist und erfolgreich ist. Und dann denken viele Leute natürlich, dann weiß der das auch. Aber da sagt dir aber jeder, wirklich jeder Experte, um Gottes Willen, wenn das passiert, geh mal 100 Jahre, 150 Jahre zurück, als es die Impfung in der Form noch nicht gab. Mhm. Was da war mit Kindersterblichkeit etc.
Man muss ja ganz klar sagen, ne? Also es ist genau wie so, es gibt Krankheiten, die sind ausgerottet, komplett deswegen worden, oder es gibt welche, die sind durch Herdenimmunität so besiegt worden, weil man genug Leute geimpft hat. Das ist eine unfassbare Errungenschaft. Und natürlich, es gibt ja in einzelnen Fällen, es gibt ganz schreckliche Reaktionen auf Impfungen und Leute, die da wirklich schwere Krankheiten von, in ganz einzelnen Fällen, die da davongetragen haben. Nur man muss ja sagen, es ist im wahrsten Sinne des Wortes asozial zu sagen, ich impfe nicht, dieses Risiko, nee, das möchte ich nicht, und ist ja auch gar nicht so schlimm,
ja,
weil die allermeisten
anderen.
Kinder werden ja anderen. Geimpft, und du verlässt dich drauf, die meisten anderen werden ja geimpft, da muss ich mich ja nicht auch noch impfen, ich habe ja die Herdenimmunität der anderen, das ist ja wirklich die Urform von asozial, nein, es geht nur, wenn wir alle sagen, okay, sobald das sicher ist und so Impfstoffe, die werden hoch und runter, hört man doch jetzt, dass alle sagen, Leute, mit dem Corona-Impfstoff macht euch mal nicht zu viel Hoffnung. Das ist was man gesunden Leuten gibt. Das muss absolut narrensicher sein. Da können wir nicht einfach mal sagen, ah ja, hier, das scheint an Schweinen zu funktionieren und an Einzellern, dann hau mal an 3000 Menschen auch raus. So. Und ja, ach, ganz schlimm.
Ja, komm, wir driften wieder ab.
Ich finde bei Djokovic, weil mich das so ratlos zurücklässt, ich habe witzigerweise bei Sky, als ich jetzt das letzte Mal da war, den Paul Häuser getroffen, der viel Tennis kommentiert bei uns bei Sky, und den dann nochmal so gefragt, wie ist das mit dem Djokovic? Der hat mir dann noch so einiges erzählt über den. Ich will das jetzt nicht alles wiedergeben, geht in die Richtung, dieses Spirituelle ist bei ihm echt überbordend, was du eben gesagt hast. Und was ich so komisch finde, ist, er leidet ja schon immer noch, also er ist ja schon so ein bisschen der ungeliebte Dritte. Neben Federer, der ist ganz klar der Heilige, Nadal ist nah dran, und dann, er wird zwar sportlich damit reingenommen, aber irgendwie ist er auch so ein bisschen der Partypooper, der das eigentlich kaputt macht, sonst hätten die beiden noch viel mehr Titel. Und er leidet ja scheinbar auch so ein bisschen immer unter dem, warum er nicht so geliebt wird wie die. Und dann frage ich mich, wie er dann nicht mal auf die Idee kommt, dass das vielleicht seinem Image bei ganz großen Teilen der Bevölkerung nicht zuträglich ist, wenn er eine Tennisparty in Belgrad und dann noch eine Party in einem Club hinterher
macht.
Das hat mich noch.
Weil er der Mensch und Sportler ist, der er ist. Wir haben den Gentleman, den Zauberer, den Grand Seigneur Roger Federer, wir haben den harten mallorquinischen Arbeiter Nadal und wir haben den besessenen Streber. Und er ist der besessene Streber. Und
ja,
er
wird, das ist echt schön gesagt.
Er wird immer der Unbeliebte sein und das, da leidet er drunter. Nochmal, er ist ein begnadeter Tennisspieler. Also und übrigens,
wenn er weitermacht, wird er die meisten Grand Slam-Titel gewinnen. Ja, wenn er durchzieht, gewinnt er mehr als Federer.
Es wird ihm auch keiner etwas davon nehmen, weil er gehört schon zu dieser Troika. Aber da sind eben so ein paar Dinge, wo ich immer sage, ey, wenn du die Eins der Welt, die Nummer Eins ist gar nicht so wichtig, wenn dir so viele Menschen zuhören und du das weißt, und ich meine, wer sich auf dem Balkan auskennt und wer weiß, welche Rolle Weltklasse-Sportler da spielen, der weiß übrigens, dass da wird geglaubt, dass er über Wasser laufen kann. Das ist ganz sicher so, ja. Und das ist zur Not auch über Vergiftetes. Also da ist tatsächlich, deshalb habe ich da so ein bisschen Bauchweh. Das wollte ich noch so als kleinen Schub am Rande reinbringen und um mal was Positives auch zu erwähnen aus der Welt des Sports. Ich muss so ein bisschen revidieren, was ich zum Basketballturnier in der BBL gesagt habe. Sportlich kein Wert und ist nicht meins. Ich habe jetzt tatsächlich, weil ich ja, wie gesagt, da in Köln so ein bisschen einkaserniert war, mir einige Spiele komplett angeguckt nochmal, im Rerun tatsächlich. Also da siehst du, es war
Buschmann war am Ende.
Ja, es war nichts zu machen. Und dann muss ich echt sagen, da waren echt Spiele dabei. Also das hat richtig Spaß gemacht. Und wenn man es, also für mich ist es so, ich sehe das völlig rausgelöst und losgelöst von der bisherigen Saison bis Corona. Weil das ist was komplett anderes und das, was jetzt als Appendix hinten dran kommt, hat damit nichts zu tun. Hat auch übrigens, ist auch keine Fortsetzung der Saison, weil es andere Kader sind, weil es andere Umstände sind. Aber Punkt 1, was man so hört, ist eine tatsächlich brillante Umsetzung eines Hygienekonzepts. Also da gibt's auch viel Lob aus dem Ausland. Habe ich extra so ein bisschen recherchiert, viel gelesen, wo Leute sagen, wow, das gelingt denen echt gut und wirklich ganz, ganz viel Lob. So, sportlich habe ich schon gesagt, auch besser als gedacht. Du kannst natürlich von Spielern, die 90 Tage nicht richtig arbeiten konnten, nicht erwarten, dass sie, das ist übrigens nicht, dass er pinkelt, sondern jetzt gießt er sich gerade Wasser ein, der Kollege Schmidt-Sommerfeld. So, aber da siehst du schon, bei Ludwigsburg zum Beispiel, obwohl da auch Leute fehlen, das ist ein ähnlicher Spielstil, wie du es vorher gesehen hast. Der Wimbush hat übrigens ein Spiel gemacht gegen Alba, das war der Wahnsinn, also echt geil. Mhm. So, Alba spielt.
Das soll auch das Beste gewesen sein.
Ja, Alba spielt, das war sehr intensiv und auch sehr gut. Alba spielt den Basketball, den sie in der normalen Saison gespielt haben. Jetzt kommen wir zu den interessanten Punkten. Also die beiden habe ich auch weit oben auf der Liste. Alba ist sogar mein Favorit für das Turnier. Das ist ja jetzt in die Viertel.
Wir können ja vielleicht
lass
erst
mich
mal ganz
das
kurz
doch jetzt mal kurz auch. Ich bin gerade im Flow, Schmieso. Du kannst danach halte ich die Klappe. Okay, aber jetzt habe ich mir nicht aufgeschrieben, habe mir im Kopf zurechtgelegt. Und da ich angenockt bin, muss ich das jetzt alles loswerden.
Jetzt poltern los.
Also, pass auf, nee, nicht poltern. Also, Alba für mich Favorit aufs ganze Turnier, weil das wirklich herausragend ist, was die spielen. Haben mir aber auch vorher schon viel Spaß gemacht. So, jetzt. An zwei würde ich normalerweise Ludwigsburg sehen. Jetzt will's aber der Verlauf der Vorrunde, dass die im Viertelfinale schon auf die Bayern treffen. Viertelfinale in diesem Turniermodus wird mit Hin- und Rückspiel, die werden zusammengezählt, ausgespielt. Übrigens ein Scheißmodus, ja. Aber du willst auch nicht noch Best-of-Three-Serien. Wie lange sollen die da in Quarantäne im Hotel und in der Halle leben? Das geht auch nicht. So, da glaube ich, warum auch immer, dass die Bayern die Kurve kriegen, obwohl Djedovic und Monroe extrem gefehlt haben, hast du in der Vorrunde gesehen, aber ich glaube, dass die Bayern die Kurve jetzt
haben
kriegen.
Haben zweimal verloren, ne?
Ja.
Gegen Oldenburg und Ulm.
Ja, aber ich glaube, die kriegen die Kurve und schlagen im Viertelfinale Ludwigsburg. So. Dann ist der Sleeper der ganzen Veranstaltung, da haben wir zwei, das ist Oldenburg, das ist keine Überraschung, das hat man auch schon in der normalen Saison gesehen. Aber Ulm, die eigentlich in der normalen Saison ja, also jetzt nicht so prickelnd da aufgetreten sind. Die haben jetzt tatsächlich durch die Ergänzung um Das ist lustig. Das ist ein österreichischer Basketballer, der nicht Mahal Basic heißt. Klepeis. Mit Klepeis, Andy Obst und dem größeren Derek Willis haben die drei Leute, die in jedem Spiel in der Lage sind, 50-55% von der Dreierlinie zu schießen. Das heißt, die haben ein Spacing, wie es kein anderes Team in dieser Endrunde hat. Und das funktioniert extrem, wirklich was machst du denn da?
Ich bin an den Löffel gekommen.
Mann!
Jetzt mach doch einfach weiter.
Das hat mich erschreckt. Ja, das gibt's gar nicht, was du da wieder
das
machst.
Ach Frank, das tut mir leid.
Oh, jetzt habe ich mich echt erschreckt.
Wollte die doch nicht.
So, jedenfalls glaube ich, also das ist für mich die absolut positive Option. Die spielen ja auch ohne ihr angebliches Jahrhunderttalent auf der Aufbauposition, der nicht zurückgekommen ist, der in den nächsten NBA-Draft geht, wo ich echt mal gespannt bin. Der hat ja gefühlt...
Ja, ist ja nochmal Killian Hayes. Ne?
Killian Hayes, aber ich fand den... Gut, ich habe auch damals gesagt, Dennis Schröder kommt nie in die NBA, davon haben sie so viel besser. Da lag
ich relativ
daneben, sorry nochmal an dieser Stelle, also bei der Einschätzung von Dennis Schröder, werde ich nie vergessen, das habe ich damals zu Haruka Gruber, damals Chefredakteur von Spox, da habe ich das heißt Triangle Offense, das war so ein Format, da habe ich gesagt, pass mal auf, so einen wie den Schröder, davon laufen auf jedem College 3 bis 4 rum, jetzt rechne das mal hoch, in wie vielen Jahren soll der denn in die NBA kommen? In 30 oder 40. Also da lag ich komplett daneben. Ja? Also weil das Schröder eine formidable NBA-Karriere gemacht hat und macht gerade oder noch dabei ist, ohne Frage. So, aber Hayes, glaube ich.
Killian Hayes,
der ist ein super Assistgeber, aber da muss, also da bin ich echt mal gespannt, ob da der Wurf kommt, ob da die Physis kommt. Na gut, der ist erst 18. Aber ich fand den nie so toll.
Ist der Franzose eigentlich?
Ja, Franzose.
Wie ist der denn eigentlich in Ulm gelandet? Das habe ich mich damals
Der Stoll, hat da schon ein ganz gutes Netzwerk, ganz gute Drähte. Die sind vom Scouting schon immer interessant. Also ich fand auch damals, als sie Isaac Fotu nach Ulm geholt haben, den Neuseeländer, das fand ich auch eine gute Aktion. Die machen gutes Scouting, wie viele Bundesligisten mittlerweile. So, aber die haben jetzt eben durch diese obwohl Hayes nicht mehr dabei ist, vielleicht auch deshalb, ich weiß es nicht, der hat schon sehr, sehr bestimmend für sein junges Alter gespielt. Das funktioniert schon. Also da, ich glaube
Scoring
nicht,
und Spielmacher, ne? Der war wirklich der Point Guard, der alles.
Aber war jetzt kein so, wie ich fand, immer auch der Wurf hat mir nicht so gefallen. Aber nochmal, 18 Jahre jung. Und es war eben auch Prämisse. Wahrscheinlich ist er deshalb übrigens nach Ulm gegangen, weil man ihm auch zugesichert hat, mit Jaka Lakovic, da dem slowenischen Trainer, hast du jemanden, der dich fördert, ehemaliger Weltklasse-Aufbauspieler, der pusht dich nochmal. Also das wird jetzt alles, sonst wird es ein Basketball-Podcast hier, aber das wird alles eine Rolle gespielt haben. Ich glaube aber trotz meiner Lobeshymnen auf die Ulmer, weil das, was ich von denen gesehen habe, hat mir wirklich gut gefallen, dass weder sie noch Oldenburg, die du aufgrund ihrer Erfahrung, die sind ja gefühlt im Schnitt 43, Ricky Paulding ist, glaube ich, wirklich
immer noch der ewige
wirklich
37, Paulding. 37, ja, ne? Ja.
Mahal Basic ist noch gar nicht alt, wirkt aber wie 35, 40, weil er einfach so eine Spielweise hat. Ja, aber ein Genie. Also Mahal Basic ist mir das erste Mal untergekommen, als Deutschland sich die Ohren in einem Länderspiel gegen Österreich gebrochen hat und ich aufs Übelste geschimpft habe. Und ich glaube, mein Tweet war folgendermaßen, jetzt bringt schon ein Rashid Mahal Basic, eine deutsche Basketballnationalmannschaft, an den Rande einer Niederlage. Und der Typ ist übrigens ein geiler Center seit Jahren jetzt in der BBL. Also
kam bei ihm sicher gut an.
Sorry. Mr. Mahal Basic, ich bin längst davon überzeugt, dass so ein Center dominierend sein kann in der Bundesliga. Und ein guter Typ ist er, glaube ich, auch. Ich muss mich immer so viel für Dinge entschuldigen, die ich vor ein paar Jahren verzapft habe. Aber das liegt in der Natur der Sache. So, und pass auf, ich glaube aber, dass die beiden am Ende es nicht machen werden. Ich glaube, den Titel bei diesem Turnier holen entweder die Berliner, die sind mein Favorit, oder doch noch die Bayern, weil die einfach von der individuellen Klasse die beste Mannschaft sind. Ich glaube, sie sind eben nicht am besten gecoacht.
Dann doch irgendwann.
Ja, ich glaube, sie sind nicht so gut gecoacht. Das tut mir auch leid. Vielleicht werde ich auch bei Kostic mich irgendwann in 2, 3 Jahren mal entschuldigen müssen, weil er...
Ja, interessant, ne? Ich kannte den noch als Trainer der zweiten Mannschaft. Der hat ja inzwischen wirklich, hatten ja schon einige Trainer jetzt inzwischen. Ja. Seit Pesic war da ja eigentlich nie jemand so richtig lange, immer nur so ein Jahr. Ganz spannend eigentlich, dass der es da nach oben geschafft hat, aber...
Du, das ist auch nicht einfach, wenn du dann mitten in der Saison Cheftrainer wirst. Es war vorher schon Grummeln und Rumoren. Es ist ja sehr interessant, wenn du so in die Feinheiten gehst. Ich hatte jetzt wirklich immer, wenn ich dann mal auf dem Zimmer gelegen habe und nicht bei einer 14-stündigen Produktion war, hatte ja dann Zeit und habe mir wirklich so ein paar Dinge genau angeguckt. Ist ja auch interessant. Ich weiß noch, was ich gedacht habe, als die Bayern Matthias Lessor verpflichtet haben. Ich gesagt, boah, da haben sie ein Biest geholt und der wird denen so viel geben. Und er hat ihnen fast gar nichts gegeben, weil er aber auch kaum, also klar waren auch Verletzungen dabei, aber insgesamt hat er kaum die Gelegenheit bekommen. Und solche,
Monroe halt immer, ne?
Ja, genau. So, und dann musst du, solchen Typen musst du das Gefühl geben, dass sie eine wichtige Rolle, dass sie ein Teil der Mannschaft sind. Und du musst ihnen auch Zeit geben. Und er hat einfach so wenig Gelegenheit bekommen. Und ich habe schon gedacht, okay, eine der teuersten und elendigsten Verpflichtungen aller Zeiten bei den Bayern. Und jetzt kommt plötzlich, jetzt siehst du plötzlich, was in dem Typen drinsteckt. Und ich bin mir relativ sicher, wenn er weiter Vertrauen bekommt, dann werden die noch viel Spaß an ihm haben, wenn sie ihn halten können. Also das sind alles so, weißt du, du erlebst jetzt so Kleinigkeiten, die ich zumindest vorher überhaupt nicht für möglich gehalten hätte. Ja, und von daher ist es dann doch wieder, und auch da, ich entschuldige mich hiermit offiziell bei allen in der Easy Credit BBL, dass ich gesagt habe, sportlicher Wert gleich null. Das nehme ich zurück und bitte um Entschuldigung. Es ist eben anders. Ich bin zu sehr auf dem Pferd unterwegs gewesen, dass ich da geritten habe. Es soll eine Fortführung der normalen Saison sein. Mhm. Das ist es nicht, aber es hat durchaus Reize und es hängt nicht nur damit zusammen, dass ich überhaupt froh bin, wieder Live-Sport gucken zu können, sondern da gibt es viele interessante Aspekte und ich habe mein Basketballerherz wiedererkannt.
Ja. Ich fand das, also ich habe ja bis jetzt das noch nicht live gesehen, weißt du ja, aber ich habe mir alle Zusammenfassungen, die ich vor die Flinte bekommen habe, angeschaut und für mich sah das auch gut aus. Und jetzt, wenn jetzt sind ja dann wirklich die Playoffs in dem Sinne, dass wenn es die Zeit zulässt, ich glaube, morgen geht's ja los, ne? Mittwoch.
Ja, heute ist Spiel um Platz 9. Das hat allerdings inzwischen. Das hat den gleichen sportlichen Wert wie unser demnächst stattfindendes Tennisspiel. Ja, ich sagte, ich habe extra.
Da wirst du Krailsheim und Fechter nicht gerecht.
Stopp. Frank. Ich habe nicht gesagt, die sportliche Qualität, sondern die Bedeutung.
Sportlicher Wert.
Und an dieser Stelle, pass auf, ich bin milde geworden durch den ganzen Stress, der mich immer mehr Richtung Zierfische und Geranien treibt. Deshalb bin ich milde geworden und ich mache weiter mit ganz viel Liebe und Lob für den Sport. Und zwar. Raster Fechter, ich könnte nicht mehr Hüte ziehen als für das, was da in den letzten beiden Jahren geleistet wurde. Die waren übrigens auch zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs schon wieder auf Platz 6 nach einer brillanten Vorsaison. Und Crailsheim ist eigentlich die tragische Geschichte dieser Basketballsaison. Die waren Dritter.
Ja, das ist Wahnsinn, dass Crailsheim Dritter.
Ja, aber die haben auch einen geilen Ball gespielt. Und dass dieses Basketballverrückte Nest mit diesen Basketball-Enthusiasten um Geschäftsführer Romig, was die da gemacht haben, Enskat, die Iserloh-Brüder, habe ich mir übrigens alles nicht aufgeschrieben, weiß ich tatsächlich alle noch die Namen. So, pass auf, was die da abgeliefert haben und geleistet
Guckst
haben.
Guckst du deswegen immer wieder runter?
Ich gucke dich an, weil ich mich wundere, wie du den Kopfhörer auf hast. Das sieht aus wie eine angetoastete Schildkröte. So.
Ja, ich brauche irgendwie das eine Ohr frei, damit ich mich selber noch reden höre.
Nein, pass auf, und die haben natürlich extrem unter der Corona-Unterbrechung und dem Verlust von vielen Spielern, die nicht zurückgekommen sind, gelitten. Die haben, also Fechter und Crailsheim, nehmt mir das nicht übel, dieses Spiel um Platz 9 heute, das kannst du dem Hasen geben. Aber die Saison bis zum Corona-Abbruch war grandios und übrigens eine Bestätigung, es ist ja schön, wenn solche Clubs und solche Enthusiasten das dann auch mal bekommen, für jahrelange, teilweise jahrzehntelange Aufopferung für die Lieblingssportart. Das sei an dieser Stelle auch mal gesagt.
Ja, schön.
Ja, so, dann will ich dir noch sagen, Carla Borger hat mit ihrer Partnerin die ersten 4 Spiele beim Beachvolleyballturnier gewonnen.
Ja, in der Beachliga geht's rund, ja.
Und wenn sie das Ding gewinnt, ist sie wieder Gast.
Dann
hier.
Darfst du uns alles über die Beachliga erzählen.
Ja, weil da habe ich natürlich jetzt auch ein Auge drauf, weil sie war bei uns Gast, Riesentype. Und da gucke ich jetzt sowieso immer drauf, wie der Weg Richtung Olympische Spiele dann irgendwann für sie läuft. Wobei ich da auch noch gespannt bin, wie sich das wohl darstellt nächstes Jahr mit den Olympischen Spielen. Ich bin echt gespannt. Aber gut, hast du denn noch was, Schmieso, bevor ich die Würzburg-Geschichte erzähle?
Ja, ich habe noch massig, aber da muss ich jetzt Gas geben. Ne? Okay. Ganz viele Leute haben uns nach der Schweinsteiger-Doku gefragt, weil wir ja so intensiv über Last Dance geredet haben. Ich habe sie noch nicht gesehen. Hast du sie schon gesehen?
Wir haben es tatsächlich, das ist wieder gefährlich, was ich jetzt sage. mir haben es die Kritiken so ein bisschen vernagelt, weil ich so die,
ja, ja, ich habe auch
die, die Leute, auf deren Wellenlänge ich eher bin, die haben es ziemlich vernichtet. Dann habe ich, das ist auch total unfair, aber ich habe einfach Bedenken aufgrund des Realisators dieser Doku.
Til Schweiger.
Ja, weil ich einfach glaube, dass das so ein bisschen so eine, weißt du, so eine Buddy-Geschichte, weißt du, das ist schwierig. Das ist, als wenn ich gesagt hätte, ich mache mal eine Doku über Dirk Nowitzki und wäre permanent im Bild gewesen. Ich finde ganz gut, dass es im perfekten Wurf nicht eine Erwähnung oder ein Bild von Frank Buschmann gibt, weil es geht ja um den Sportler.
Sonst würde die Doku ja auch das schwarze Loch heißen.
Wobei, aber dann Untertitel der perfekte Wurf, weil da war ich schon auch nah dran. Aber
das ist eine Frechheit, die jetzt hier mit dir zu.
Ey, wenn ich gut, wenn ich gut drauf war, ohne Scheiß, dann hat das nur wusch. Wenn ich schlecht drauf war, hast du nichts gehört, weil dann flog.
In der zweiten deutschen Liga. Ja,
und? Das nimm mir das doch nicht immer. Wo kommt denn all diese Bosheit her? Warum? Du bist ja schon wie der Köppen. Der Köppen macht mich zu einem dicken, müden, alten Mann und du machst mich zu einem nichtskönnenden Schaumschläger. Danke dafür.
Also das Dick würde ich streichen, sonst.
Ja, ja.
Ist da was dran, so wie ich dich die letzten Wochen erlebt
habe? Aber heute geht's, oder?
Nein, du hast absolut.
Was meinst du, was ich heute für ein Feuerwerk beim 8:1 von Werder Bremen gegen Bayern München in der Sky-Konferenz? Oh, ja. Achtung, in der Original-Sky-Konferenz abfeuern.
Aber das wird eh kaum einer gucken, denn die meisten Leute gucken ja die Original-Couch-Kurve.
Ja, genau! warte, habe ich hier irgendwo einen Osterhasen? Ah, nee, ist ja auch noch gar nicht Weihnachten.
Ja, so. Gott.
Was hast du noch?
Also ich würde sagen, die Schweinsteiger-Doku ziehen wir uns mal rein, müssen wir halt ausmachen, dann reden wir irgendwann mal drüber. Ich habe kein gutes Gefühl.
Wenn das eine Doku wäre, wo ich sagen würde, okay, da sind Bilder drin, die sind wirklich im Original entstanden und da ist einfach eine Kamera mitgelaufen, so wie es bei The Last Dance war, dann würde ich mir das, glaube ich, schon angucken, weil ich tatsächlich die Karriere von Bastian Schweinsteiger sensationell finde und ich habe ihn auch immer als guten Typen empfunden. Da kann ich aber jetzt nicht so viel zu sagen, weil ich jetzt nie behaupten würde, ich war auch nur ansatzweise mal irgendwie dicht an ihm dran. Aber im Moment noch nicht. Vielleicht, wenn ich nochmal irgendwann eine Unterhaltungsshow produziere, wo täglich 15 Stunden, es werden immer mehr produziert wird und ich zwischendurch mal einen Tag frei habe und verzweifelt bin, vielleicht gucke ich es mir dann an. Im Moment reizt es mich nicht so, genauso wie ich viele andere Dokumentationen, die hier bei uns so gelaufen sind über Sportler, immer nicht so richtig echt fand. Deshalb, das ist der Grund, glaube ich.
Ja. Aber okay, dann gucken wir mal, sag einfach Bescheid, wobei ich muss mir jetzt echt
vielleicht auf die Premier League. Vielleicht guckst du sie dir an und erzählst sie mir dann hier im Lauschangriff. Ich glaube, das könnte ein interessantes Format sein.
Naja, das überlege ich mir.
Weiter.
Sascha möchte von dir wissen, wo es die am Ende kackt die Ente-Shirts gibt. Gibt es die noch zu kaufen? Oder ist der Shop inzwischen closed?
Boah, das müsstest du, wir dürfen ihn nicht mehr nennen, aber unseren Agenten fragen. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Die gab es mal bei diesem, wie hieß das, Spreadshirt oder wie hieß das? Bei, was du da?
Mhm.
Ich weiß nicht, musst du
wissen.
Boah. Das, was du hast, war, glaube ich, über jemanden im Ruhrgebiet, aber da hat es, glaube ich, du, keine Ahnung, ich habe da ja nie ein Business rausgemacht. Ich kann es dir, ich werde es rausfinden. Im nächsten Lauschangriff versuche ich da was zu sagen zu können.
Sehr gut. Ich habe viele Nachrichten, bevor ich dann noch ein paar einzeln auf die näher eingehe, ich habe von Tobi und Fabi zum Beispiel bekommen, ob wir nicht mal über Tischtennis reden können. Matthias hat gemeint, ich glaube, der hat so in die Richtung geschrieben, es läuft doch gar nicht nur Fußball, was ihr immer sagt, sondern es läuft doch auch schon wieder Darts. Ich muss vielleicht generell, also ich mag Tischtennis total. Ich mag Darts total, aber ich krieg viele Nachrichten so in die Richtung, ey, kümmert euch doch mal darum und guckt doch mal das. Und Wir haben hier absolut den Wunsch und den Antrieb, auch andere Sportarten mit reinzunehmen. Nur
ja, aber wir sind nicht dazu da, die einzelnen Sportarten jetzt in den Fokus der Öffentlichkeit zu lenken.
Ja, das können wir auch gar nicht. So groß ist das Ding dann doch noch nicht. Und wenn, dann wollen wir, dass das Sportler, die wir einladen, machen. Also da, ich habe inzwischen eine Liste, ich könnte bis Weihnachten 2030 Gäste voll machen. Aber vielen Dank, wer da noch Hinweise hat, ich habe wirklich ganz, ganz viele schon bekommen, aber wenn jemand das Gefühl hat, das könnte noch eine Richtung sein, es kommen immer wieder neue Vorschläge, die ich noch nicht auf der Liste habe. Nur,
Moment. Du musst nicht immer erklären, warum wir wen einladen oder nicht. Das ist unsere Sache und wir nehmen ja schon die Vorschläge auf, aber du hattest doch, ich hatte dir doch den Auftrag gegeben, Satu Sabali aus Dallas zu kontaktieren.
Ja, werde ich machen. Aber lass mich erstmal diesen Punkt. Okay. Ihr müsst verstehen, dass Buschi und ich werden jetzt nicht auf einmal anfangen, Faustball zu gucken, 8 Stunden am Tag Tischtennis zu gucken, sondern dafür haben wir wir gucken weiterhin halt die Sportarten, die wir uns so auch anschauen. Es macht keinen Sinn zu sagen, oder auch, ich habe von ganz vielen bekommen hier, ich habe von einigen bekommen, hier, guck doch, Beachhandball ist mega geil, guck dir das doch mal an.
ja, dann
Leute,
spielt
ich
find es.
Ich finde Beachhandball auch geil. Nur stellt euch mal eine Frage. Das ist immer so, wenn ihr mal wissen wollt, an welcher Sportart hängt denn mein Herz? Es gibt einen ganz einfachen Test, finde ich. Stellt euch mal vor, die beiden WM-Finals würden gleichzeitig gespielt. Würdet ihr dann ernsthaft Beachhandball und nicht Hallenhandball gucken? Ich nie im Leben. Nur das wollte ich damit sagen, dass der Hallenhandball für mich ganz klar größer ist. Deswegen, ich brauche mich da auch mit niemandem zu unterhalten oder mir Videos. Ich weiß, was die Faszination an Beachhandball ist, aber das wird mich niemals so packen, oder sag niemals nie, aber das wird mich in nächster Zeit lang nicht so packen wie Hallenhandball. Und genau so werden wir uns jetzt auch nicht in irgendwelche Sportarten reinfuchsen, sondern vielleicht schaffen wir es ja mal, Timo Boll oder so mal einzuladen, dann können wir gerne Tischtennis abfeiern.
Darf ich da auch mal was zu sagen? Lass es doch so machen, wir sind in dem Sinne Sportverrückte und dafür haben wir übrigens diesen Lauschangriff ins Leben gerufen. Wir orientieren uns da schon ganz stark an den sogenannten olympischen Sportarten. Das ist dann, da sagt jetzt jeder Freak übrigens, oh, das ist ja langweilig, aber das sind so die Sachen, mit denen wir aufgewachsen sind, was uns da einfach interessiert hat. Und da, wir werden eventuell, wenn es einen ganz lustigen Typen gibt im Minigolf, und der bewegt die Welt und wir sagen, ey, den müssen wir unbedingt hier mal zum Gespräch holen, weil der ist ja irre, dann wird das passieren. Wenn Max Hopp im Alley Pally bei der nächsten Darts WM die 3. oder 4. Runde erreicht, dann werden wir Max Hopp mal anrufen und werden mit Max Hopp zur Atmosphäre im Alley Pally sprechen. Wir wollen aber eben auch, dass ihr da draußen, und zwar ein möglichst großer Teil von den breit gefächert Sportinteressierten, sich mit dem identifizieren kann, was wir machen, mit dem was anfangen kann. Wenn wir zu sehr in jedes kleine einzelne Detail gehen, verlieren wir die Leute hier. Und das wollen wir nicht. Wir werden die schon gegen Ende dieser Folge verlieren, wenn ich Saufgeschichten aus Würzburg erzähle.
Nee.
Also,
darauf warten wir.
Also wir wollen da schon, nochmal, wir wollen einfach auch dem olympischen Sport ein bisschen helfen. Wir werden auch im Winter, da wird hier Ski Alpin, da wird Biathlon, da wird Rodeln, da wird Bobfahren eine Rolle spielen. Da gibt es so viele tolle
Aber eben
Sportler.
Das Das, was wir in unserem normalen Alltag gucken und verfolgen, und es macht halt keinen Sinn, einmal Tischtennis zu gucken, um dann drüber, das macht Sinn, bei Olympia oder so, natürlich, dann.
Ja, nein, pass auf, Tischtennis ist ja, spielen ja sehr viele Menschen, können auch viele was mit anfangen. Ich sag jetzt an dieser Stelle einfach mal die Wahrheit. Der Timo Boll im Podcast, das ist Deutschlands bester Tischtennisspieler aller Zeiten. Absolut. Mhm. Dem nehme ich gar nichts. Aber Timo Boll ist vom Typus her niemand, der jetzt die Leute hier in einem Podcast vom Hocker reißt, weil er wirklich ein ganz ruhiger, sehr wohl überlegter, sind alles positive Charaktereigenschaften übrigens, Typ ist. Aber eben niemand, der euch jetzt hier vom Hocker haut in einem Podcast. Das spielt übrigens auch eine Rolle, das dürft ihr nicht vergessen, Leute. Wir müssen uns nicht rechtfertigen, aber wir versuchen euch mit ins Boot zu holen und zu erklären. Der Timo Boll, da guckt euch Videos auf YouTube oder Übertragungen bei Eurosport an, ist ein monströs geiler Tischtennisspieler oder Patrick Franziska gerade. Das sind so, Dimitri Ovtcharov, das sind so die Leute, guckt's euch an, das ist mal der erste Schritt, ne? Aber es für uns, für einen Podcast, deshalb ich gebe auch zu, die Satu Sabali, obwohl die an zwei gedraftet wurde in der WNBA und die WNBA fängt bald an zu spielen, irgendwo in Florida, in Bradenton, glaube ich. Aber da habe ich auch, die hat, das gebe ich zu, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, weil ich bin einfach ehrlich, Leute. Die WNBA hat mich bis zum letzten Lauschangriff, als Flo Schmiso sagte, dass jemand geschrieben hat, wir sollen doch die Satu Sabali mal in den Podcast einladen, gar nicht interessiert.
Ja, ging mir
gar
auch so.
Nicht. Ja. Da stehe ich zu. Und bevor jetzt die weiblichen Zuhörerinnen sich melden und sagen, der kann Frauensport nicht leiden, der Chauvi oder jetzt, es wird Zeit, auch hier mal den Feminismus auszuleben. Nein, da ist alles gut. Ich habe zu Schmiso dann ja gesagt, oh, das ist eine gute Idee, weil die Frau hat echt was zu sagen. Ich habe ja dann auch recherchiert. Die ist interessant, die wird sportlich wahrscheinlich, wenn alles gut geht, einen tollen Weg machen. In Ordnung. Wir werden dann sehen, wie das hier in so einem Podcast läuft. Aber wir müssen schon dem nachgehen, das hast du ganz gut beschrieben. Wir wollen das vermitteln und weitertreiben, was uns im Sport angetrieben hat und antreibt.
Gut. Da waren wir ja vor 5 Minuten schon mal, aber danke für diesen Monolog.
Genau. Sag mal, willst du, nein, alles gut. Sag mal, möchtest du das noch länger hier mitmachen oder soll das heute dein Abschied sein?
Du hast das schön zusammengefasst. Ich mach jetzt nicht alle, ich glaube, ein paar muss ich verschieben. Oh, jetzt klingelt.
Lisa hält mir gerade ein Jackett hin, was wir vermisst hätten. Sie kommt gerade, weißt du, was denn? Wo war's? Im Keller. Es geht gerade, Lisa,
weißt du, wieder Klamotten verschlampt.
Pass auf, Lisa, wie soll ich es beschreiben? Ich will nicht sagen, renoviert den Keller. Wir haben 2 große Kellerräume und Lisa dreht gerade alles auf links, weil wir die beiden Haushalte jetzt zusammenlegen. Ja? Sie gibt ihre Wohnung auf. Jetzt ist es soweit. Jetzt habe ich das ganze Paket.
Gibt es kein Zurück.
Ja, guck mal, jetzt guckst du mich ganz traurig an. Sie hat mir gestern gezeigt, was sie auch alles schon gemacht und verändert hat. Nein, ich freue mich natürlich total, dass mein Vibe da so aktiv ist. Wie bin ich jetzt darauf? Achso, weil sie mir.
Mein Vibe. Weil sie ja, mir das da hast du jetzt wieder bei der, an der Feministenfront, hast du jetzt wieder den nächsten Punkt. Ja.
Lisa, ich habe
jetzt
keine
Frank.
Zeit. Ich habe keine Zeit.
Wie überragend.
Nein. Was? Gut. Lisa, ich habe echt keine
Zeit. Ach Leute, komm. Ich lese euch jetzt mal den, also, Manuel Tix hat mir geschrieben, lieber Florian Schmidt-Sommerfeld, ich gucke gerade die Doku zu Bastian Schweinsteiger und es gibt tatsächlich eine Person, die das Wort Verein oder Verein genauso ausspricht wie du, Uli Hoeneß. Nun, ich bin kein Bayern-Fan, habe aber größten Respekt vor dieser Person und wenn Uli Hoeneß das Wort Verein ausspricht, dann ist das definitiv erlaubt.
Ja.
So.
Gut, wenn er das sagt, dann werde ich da nicht widersprechen.
Gut. Ich habe eine ganz tolle Nachricht heute von Hendrik Stolz bekommen. Aber
wer ist
das? Ist mein persönlicher Mutmacher für heute. Also einfach einen, kenne ich nicht, aber der hat mir geschrieben, das war einfach ganz toll. Ich habe aber.
Sag mal,
kriegst
du auch mal ein bisschen Kritik oder kriegst du nur Schleimerei?
Ja.
Aber
doch,
Kritik liest du jetzt wahrscheinlich nur vor mich betreffend, ne? Da bin ich mir relativ sicher, ne?
Nein, überhaupt nicht. Das ist ganz interessant, was unser Binnenverhältnis angeht. Hat jemand, wo ist es denn jetzt verflucht?
Mir hat übrigens jemand geschrieben, warte ganz kurz. Mir hat jemand geschrieben, dass er es toll findet, wie ich den jungen Herrn Sommerfeld an die Hand nehme und ihm einen vernünftigen Eintritt in diesen Beruf ermögliche. Das hat mir wirklich jemand geschrieben und recht hat er.
Das finde ich auch
toll von mir.
Ja, so, perfekt passend dazu schreibt Sebastian. Hallo Flo, herzlichen Dank. Buschi, bist du noch dabei oder jetzt guckt der schon, was ist
alles
denn
gut,
jetzt
also ich höre dir zu.
Cool. Hallo Flo, herzlichen Dank für euren Podcast, der mir jede Fahrt von und zur Arbeit versüßt und mich bestens unterhält. Mir fällt allerdings immer öfter auf, dass du ein Thema anschneidest und deine Meinung dazu äußerst, doch kurz nachdem der alte, erfahrene Mann mit leicht erhobener Stimme seine Meinung zur Sache preisgibt, du leider einknickst, mit auf seinem Boot schwimmst oder kleinlaut beigibst. Steh zu deiner Meinung und lass dich nicht unterkriegen. Dein Ausbilder Buschi macht es dir jede Folge vor oder erhältst du sonst keine weiteren Kuchenlieferungen mehr. Macht weiter so. Grüße aus dem hohen Norden, Sebastian. Ja, ich weiß nicht, ist da was dran?
Nein.
Eigentlich bin ich doch immer sehr meinungsstark,
nein,
oder?
Absolut. Und dass wir hier natürlich unterschiedliche Startpositionen in diesem Podcast haben, aufgrund des Altersunterschieds, aufgrund der beruflichen Erfahrung. Aber für alle da draußen, die einen ähnlichen Eindruck haben sollten, der Schmizo ist hier nicht der Partner im Podcast von Gottes Gnaden, sondern der Schmizo ist gleichberechtigter Partner in diesem Podcast, der einfach noch viel lernen muss.
Ach, das war trotzdem schön. Das nehme ich als Kompliment.
Nein, du weißt doch genau, dass ich deine Meinung sehr schätze. Und übrigens gab es vereinzelt auch Momente, wo ich gesagt habe, oh ja, Mensch, so und so. Und wie langweilig wäre dieser Podcast, wenn wir immer einer Meinung wären und das eigentlich auch einer machen könnte, wenn der andere Mann nicht dabei ist, weil es ja egal ist, weil wir eh immer das Gleiche sagen. Also von daher, aber ich beruhige alle Leute da draußen, falls der Eindruck entsteht. Das gibt's übrigens, also ich muss mich da schon hinterfragen. Das hört gar nicht mehr auf mit dem Selbsthinterfragen heute. Auch im Fernsehen gibt es Leute, die etwas irritiert sind, ob meines schroffen Umgangs mit Jan Köppen. Und ähnlich ist es wohl mit meinem schroffen Umgang hier mit dir. Ich versuche das mal so zu erklären. In dem Moment, wo ich Menschen so behandle wie Jan Köppen bei Ninja und Florian Schmidt-Sommerfeld generell im Job als auch im Speziellen hier im Lauschangriff, könnt ihr euch sicher sein, dass ich sie extrem respektiere, um nicht zu sagen, sogar mag.
Das ist schön.
So.
Das ist schön. Ich mag dich auch, Buschi. Aber jetzt wollen wir nicht wieder zur Folge Schatzi.
Nein, mach weiter!
Ja. Ja, eine sehr, die Nachricht fand ich einfach sehr witzig. Deswegen muss ich die jetzt auch mal, ich versuche schnell zu lesen. Aber hi Schmizo, zuallererst, ich finde euren Podcast mega gut, von Obi Robi übrigens, so heißt er auf Instagram. Ich höre ihn gerne nebenbei, wenn ich von der Arbeit heimrate oder wenn ich koche. Meine drei Frauen, also meine Partnerin und zwei Mädels, nicht dass du oder Buschi hier Sachen von mir denken, kommen bei Buschis Gebrüll dann relativ oft in die Küche und fragen, was der denn da so laut rumschreit. Ah, das fand ich schon mal sehr schön. Dann war die Frage, ob wir bei The Zone La Liga gesehen haben, wo sie wohl Zuschauer auf die Ränge projiziert haben, habe ich nicht gesehen.
Ich auch nicht.
Viele Grüße und macht weiter so. Auch du allein bei Hand aufs Herz, aber lass das vielleicht nicht den Buschi hören, nicht, dass er noch traurig wird, weil er merkt, dass das Positive nicht alles nur an ihm liegt. Haha. Spaß, ich finde euch top und freue mich jede Woche auf euren Podcast. Als Interviewpartner würde ich noch David Stoll, Kugelstoßer, ist das ja, vorschlagen. Und jetzt hat er noch, ich fand die Nachricht einfach super nett, deswegen wollte ich die mal vorlesen. Und frag noch mal den Buschi, ob er schon mitbekommen hat, dass die Niners Chemnitz jetzt in die BBL aufgestiegen sind.
Ja, habe ich.
Kommen mir noch entfernt bekannt vor. Waren die nicht schon mal in der BBL? Der Name
sagt
mir irgendwie.
Nein, aber die sind seit langer Zeit sind die immer nah dran und das ist auch eine ordentliche Basketball-Community. Und das ist so ein Standort, der könnte, also alles dann wieder unter normalen Voraussetzungen ganz, ganz spannend werden. Das ist im Osten nicht leicht mit Basketball. Das haben schon andere erfahren müssen. Das siehst du in Weißenfels, das hast du in Jena gesehen. Aber Chemnitz, die waren schon immer Basketball verrückt. Also seit vielen Jahren schon, immer ist jetzt übertrieben. Habe ich mitbekommen und freut mich sehr.
Cool. Ein Vorschlag für unseren Podcast von Jorge L. Wie wär's denn, wenn ihr immer die Bundesliga-Ergebnisse tippt? Ich weiß, dass ihr kein Fußball-Podcast seid, aber es wäre so am Ende immer eine schöne Abrennung, auch weil mir die alte Tipp-Aktion von Buschi auf YouTube sehr viel. Okay, hast du keinen Bock mehr?
Nein, das ist eben sowas, ich weiß, dann sagen die Leute jetzt wieder, warum nimmt er immer nur das Negative? Aber ich meine, ich kann es ja nochmal sagen, ich habe ja sogar dann am Ende 20 Leute eingeladen, die 20 Besten bei meinem Tippspiel und habe im Biergarten eine Riesensause gemacht und trotzdem wirst du, da haben 50.000 Menschen bei diesem Tippspiel mitgemacht und du kriegst dann echt auch viel Negatives, worüber Leute sich so alles beschweren können und da gebe ich ganz ehrlich zu, das ist mir dann zu viel Aufwand für zu viel Geschimpfe. Da habe ich einfach keine Lust mehr zu.
Okay.
Und ich möchte auch noch nicht mal hier, weil ich übrigens auch der schlechteste Tipper weltweit bin, hatten wir ja letzte Woche schon.
Ich auch. Da wären wir schon zwei.
Ja, also das, und das ist, weißt du, auch das gibt ja wieder Raum für Arschgeigen, die sich dann melden werden und sagen, ja, der hat gegen meine Bayern getippt, der Arsch, der ist ja auch Dortmund-Fan. Ehrlich gesagt, auf so eine Scheiße habe ich keinen Bock.
Solche Leute hören doch nicht, die Lauscher sind überragende Leute.
das glaube ich auch. Das ist ja im ganz Kleinen ähnliches wie die Bromantiker beim Football-Podcast. Das ist schon, ich glaube, wir haben eine tolle Community, aber die werden auch überleben, wenn wir hier kein Tippspiel oder keine Tipps an
ja, ja, war ja nur eine Anregung, aber für, ja. Völlig okay. Ich wollte dir das nur an dich weitergeben. Ich schätze, dass der dir ja auch geschrieben hat, nur bei dir kommen die Nachrichten ja immer alle nicht durch.
Also, wenn du wüsstest, es ist, nochmal, das klingt immer so nach Jammern. Wenn du auch nur im Entferntesten wüsstest, wie meine letzten 25 Tage waren, dann würdest du diese Witze nicht mehr machen.
Lass dich doch nicht immer so necken. Na gut. Ja,
Wenn ich den ganzen Tag immer nur auf der Couch liegen würde, könnte ich auch alles lesen. Weiter.
Das war jetzt wieder so ein Moment, wo die Leute sich fragen werden, warum ist der eigentlich immer
so? Ja, in diesem Moment ist es ja auch richtig.
Ach, jetzt habe ich Schluck auf, du liebe Güte. Oh, ja, der geht schon gleich wieder weg. Eine Frage habe ich noch, zwei andere bei Chris und bei Jaber. Bitte ich noch ein bisschen Geduld. Ihr habt sehr spannende Fragen zu unseren Jobs gestellt, aber das haben wir an einer anderen Stelle mal, weil das soll jetzt nicht hier so kurz abgehandelt werden.
So, was ist das denn? Ich will die Fragen kurz hören.
Nein. Geht drum, Sportjournalismus, wie das kommentieren ist. Das machen wir mal irgendwann mal in Ruhe. Paddy Hörner hat noch was gefragt. Er hat mit Interesse auch den Last Dance geguckt und bei uns zugehört. Und ihm ging es auch so ein bisschen wie mir, weil er auch in meinem Alter ist, dass er Jordan nicht mehr so erlebt hat. Er hat noch die Frage, die wir auch mal andiskutiert haben. Du darfst dann gleich, ich äußere mal meine Vermutung, dann darfst du es auflösen. Er hat sich bei der Doku gefragt, wenn sich MJ Phil Jackson so verschrieben hat, wieso ist er nach der 97-98er Saison dann nicht mit zu den Lakers gegangen. Ansonsten noch großen Lob für den Podcast und die Hintergrundgeschichten, die man erfährt. Vielen Dank erstmal für die Nachricht und die Frage. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass das einfach eine rein finanzielle Geschichte war. Die Lakers haben zu der Zeit, also Kobe war noch sehr jung, wahrscheinlich noch in seinem Rookie-Vertrag, aber da hat sich das schon angebahnt, dass der demnächst ganz ordentlich bezahlt werden würde. Dann hatten sie mit Kobe ja einen herausragenden Mann auf der 2 bereitstehen. Da hättest du mit Jordan ja auf der gleichen Konkurrenz irgendwie ein Problem gehabt. Du hattest mit Shaquille O'Neal einen Mann, der den Ball in der Hand braucht und da alles dominiert hat. Und heißt jetzt nicht, dass das mit Shaq nicht funktioniert hat, aber ich glaube finanziell, Jordan hat ja damals, glaube ich, 30 Millionen für seine letzte Bulls-Saison kassiert, was unfassbar viel Geld unter dem damaligen Cap-Space war. Ich glaube, das wäre für die Lakers gar nicht machbar gewesen. Und dann ist auch wirklich die Frage, wenn du so viel Geld für dann eben nicht 2, sondern 3 Superstars ausgibst, dann hast du ja irgendwann gar keine Bank mehr. Das wäre jetzt meine Vermutung.
Ja, ohne da jetzt irgendwas zu wissen, macht Sinn. Genauso wie es gar keinen Sinn gemacht hätte aus Franchise-Sicht, Michael Jordan zu diesem Doppelpack dazuzuholen bei den Lakers. Das macht einfach gar keinen Sinn. So kann man es beschreiben. Wir haben gesehen, was für eine Ikone Michael Jordan in diesem Sport war. Aber auch er konnte nicht einfach bestimmen, dass die Lakers ihn jetzt nehmen. Also von daher ganz davon ab, ob ich wirklich daran glaube, dass er das zu dem Zeitpunkt selbst gewollt hätte, keine Ahnung. Aber das hat ja für die Lakers dann auf Sicht auch so ganz gut funktioniert.
Ja, 3 Titel eingefahren, bis Kobe und Shaq sich dann nicht mehr so recht zusammenraufen konnten. So, jetzt Bühne frei für Frank Buschmann. Dirk Nowitzkis Meisterfeier.
Ja, ich mach das relativ kurz, weil ich habe dazu tatsächlich auch unter dem Dreieck rechts oben bei Instagram.
Moment. Ja, warte. Du willst die Leute 3 Folgen darauf warten lassen und es dann relativ kurz machen?
Nein, alles gut. Ja, ich meine, das ist jetzt keine Geschichte, die eine halbe Stunde dauert. Also ganz entspannt. Ja. Und viele kennen sie ja auch schon. Die haben mein Buch übrigens, könnt ihr immer noch käuflich erwerben beim Edelverlag. Am Ende kackt die Ente.
Also du bist doch wirklich das Letzte.
War 22 Wochen in der Spiegel-Bestsellerliste übrigens. Danke. Jetzt hast du mir den Faden genommen. Also ich habe dazu einiges bekommen. Ich weiß jetzt auch wieder, wie die Frau hieß, die mich nicht reingelassen hat, etc. Es kann jetzt alles korrekt in der Geschichte kommen, weil da gab es auch immer so ein paar Verwirrungen, wie es denn wirklich gelaufen ist. Also man muss dazu wissen, nach der Meisterschaft der Dallas Mavericks 2011 gab es ja neben der Riesensause in Dallas auch logischerweise in seiner Heimatstadt in Würzburg eine Riesenparty. Und man muss dazu sagen,
organisiert von Flo Krenz.
Ja, von der ING DiBa. Die hat, also sagen wir so, bezahlt zum Großteil von der ING DiBa. Und ja. Das ist jetzt keine Werbung hier, sondern es war einfach so. Sind ja auch der Partner von Dirk in Deutschland. So. Und Florian Krenz, den Namen dürfen wir hier ruhig nennen, war immer das Mädchen für alles bei allen Dingen rund um Dirk Nowitzki. Der hat alles
geregelt. Man muss sagen, ein Mädchen groß
und 8 Meter breit. Und aber auch,
er ist klassischer O-Liner von der WQ her. Ein Monster, der Typ.
Ja. Und auch einer, der Dirk verehrt. Der für Dirk auch alles möglich gemacht hat, organisatorischer Natur, und der einfach auch das wirklich gelebt hat. Das muss man dazu sagen, weil vielleicht das als kleine Hintergrundinformation: in der Stadt Würzburg war man gar nicht so sehr davon überzeugt, dass man doch besser mal so eine Welcome-Party für Dirk machen sollte. Ja, da gab es durchaus Stimmen.
Wieso das denn?
Ja, nur das kostet Geld, und aber der lebt doch gar nicht mehr in Würzburg und so. So Stimmen hat man schon gehört. Jetzt bin ich da kein Insider.
Würzburg ist natürlich auch eine Metropole, die so viele berühmte Kinder der Stadt hat. Da muss man.
Können wir am Ende nicht beurteilen. Nicht, dass wir jetzt noch Klageschriften vom ehemaligen Bürgermeister oder so kriegen, weiß ich alles nicht, aber das habe ich schon gehört, und in der Regel war ich da ganz gut vernetzt bei diesen Dingen. Ich war natürlich auch dabei, weil immer wenn die ING DiBa oder Dirk irgendetwas mit Presse gemacht haben in Deutschland, haben sie mich dazugeholt als quasi dann fast so privater Pressesprecher, weil Dirk eben das Vertrauen zu mir hatte. Der Herr im Himmel weiß, woher er das Vertrauen gezogen hat, aber er hat das immer gehabt, und so habe ich eigentlich bis zu einem gewissen Zeitpunkt habe ich wirklich alle Pressekonferenzen für ihn und die DiBa gemacht, und war dann natürlich auch bei der großen PK in der Sporthalle in Würzburg als Moderator dabei. Das ging dann so los, dass ich angereist bin. Flo Krenz war schon im Hotel, und der Chef von Flo, der Uli Ott, ein hohes Tier bei der ING, die war auch ein ganz, ganz toller Kerl, toller Mensch. Die hatten das, wie gesagt, alles im Großen und Ganzen organisiert, und wir trafen uns dann morgens, bevor es für uns so richtig losging, im Hotel eingecheckt, fertig gemacht und getan, und haben dann gesagt, boah, das wird bestimmt ein anstrengender Tag. Da konnte ich noch nicht ahnen, als ich gesagt habe, naja, also so schlimm wird's auch nicht. Das wird ein bisschen PK, dann ein bisschen Autokorso, ein bisschen Rathausplatz, und dann trinken wir ein und dann sind wir um Mitternacht im Bett. Das merken wir uns. Das merken wir uns jetzt nochmal. So, und dann ging das los, dann sind wir rüber zur Karl-Diem-Halle. So hieß sie damals, glaube ich, noch. Gedanke. Da musst du dir einfach erstmal vorstellen, für einen Mannschaftssportler in einer Sportart Basketball, der alleine auftritt und mit einer Mannschaft, die in Deutschland gar nicht spielt, einen Titel geholt hatte, sind 3.500 Menschen bei einer Pressekonferenz. Das ist schon mal etwas, ich glaube, das können wir immer noch nicht hoch genug bewerten.
Was, auf der PK?
Auf der PK. Die ist öffentlich abgehalten worden, und die Karl-Diem-Halle war voll. Die Karl-Diem-Halle, also nagel mich nicht fest, vielleicht waren es auch nur 3.000, aber die war rappelvoll. Das hatten die aber auch bewusst so gemacht, um möglichst vielen Leuten einfach diese Möglichkeit zu geben, Dirk auch in einem ausführlichen Gespräch da zu haben.
Geil. Aber Fragen konnten nur die Journalisten, oder war da auch
Fragen, so offene Runde? Oder? Wir haben es übrigens sehr oft so gemacht, dass Fragen nur einer gestellt hat. Das war ich. Das war wirklich oft so gewünscht, weil sie gesagt haben, die klassischen Basketballfragen, die von Belang sind, die fallen ihm schon ein, und die 321.000. Frage nach, wie lang denn sein Bett ist, weil er ja 2,13 Meter groß ist, die wollte man nicht mehr haben. Bei dieser PK waren aber Fragen erlaubt, wie auch bei einigen anderen. Es gab mal PKs, da wurden keine Fragen zugelassen, zum Beispiel als das mit der Crystal damals war, mit der Frau, die ihn so verarscht hatte. Da gab es mal in Frankfurt eine Pressekonferenz. Da hatten wir uns mit Holger, mit dem Anwalt von Dirk und mit der DiBa geeinigt, dass keine weiteren Fragen zugelassen wurden. Aber das hat Dirk alles so damals dann in dem Interview geklärt und rausgehauen. Da hatte auch kein Journalist mehr Fragen. So, Würzburg waren aber Fragen zugelassen, war eine super Atmosphäre, muss ich echt sagen, also ganz, ganz toll, und die Leute fanden das schon geil, und Dirk war logischerweise gut drauf, also so entspannt und locker wie selten, also er kommt er ist ja oft viel lockerer rübergekommen, weil er immer freundlich und nett war, als er zu solchen Anlässen oft war, also da bilde ich mir schon ein, habe ich ihn ja ganz gut kennengelernt, Also am liebsten wollte Dirk immer nur Basketball trainieren oder spielen, aber nicht Presseveranstaltungen, Sponsoringveranstaltungen. Das war immer eher was, das hat er gemacht, weil er wusste, dass es dazugehört. Aber an dem Tag hat er verständlicherweise echt Bock und Spaß gehabt. Ja. So, dann haben wir die PK gemacht, jetzt nagel mich nicht fest, anderthalb, zwei Stunden ging das schon. Riesenbohai, Dirk dann irgendwann raus, ich wieder im Schlepptau. Und dann ging es irgendwann auf so ein Truck, wie bei einem Autokorso. Weißt du, wenn die Bayern durch München oder die Dortmunder am Borsigplatz langfahren auf dem Bus, dann hatte die ING Diva für Dirk, also für einen einzelnen Basketballer, so ein Truck hergerichtet und dann fuhr Dirk durch die Stadt. Und da haben sie mich zum Beispiel auch gefragt, komm du mit drauf, du bist so ein langjähriger Wegbegleiter, du wirst es nicht glauben. Ich habe als allererstes gesagt, ich sage, Freunde, ganz ehrlich, auf diesem Auto habe ich nichts zu suchen. Da kann Holger mitfahren, da kann die Schwester Silke mitfahren, da können die Eltern mitfahren. Aber ich als Basketballreporter, der ihn ja nur mit der Nationalmannschaft begleitet hat, in der NBA ja keine Sekunde quasi, also außer die Anfangszeit ein bisschen, ich habe da nichts zu suchen. Da haben sie mich da,
ich werde auf jeden Fall mitgefahren.
Ja, sie haben dann mich auch mehr oder weniger gezwungen tatsächlich. Sie haben dann tatsächlich gesagt, dann bist du in so einer blöden Situation. Ich weiß, dass alle Leute, die mir was Böses wollen, damals gedacht haben oder jetzt auch denken, ja, er fand das schon geil. Ich fand das tatsächlich gar nicht so geil, weil ich dachte, irgendwie bin ich da fehl am Platze. Es war dann trotzdem spannend zu beobachten, also was da alles auf den Truck geflogen ist, was er signieren sollte. Es war sensationell, also von Höschen bis einzelnen kaputten Turnschuhen. Und er hat alles signiert und wieder zurückgeschmissen. Ich weiß nicht, ob auch nur ein Gegenstand wieder beim Besitzer angekommen ist. Keine Ahnung. Aber das hat er in einer stoischen Ruhe gemacht. Dann ging es ins Rathaus. Da gab es dann, glaube ich, ich weiß übrigens nicht, ob ich jetzt alles historisch richtig in der Reihenfolge und so wiedergebe. Ich mache das jetzt mal aus meiner Sichtweise. Dann war eben irgendwann Ankunft, Rathaus, da war dann Eindruck ins Goldene Buch der Stadt. Dann war dieses legendäre Bild oben auf dem Balkon auch, wo er die Arme gehoben hat und Tellerrand große Schweißflecken hatte, wo wahrscheinlich jeder Nike-Verantwortliche erstmal schon mal wieder einen Kreislaufkollaps gekriegt hat, weil da schwitzt man doch gar nicht so drin. Dann kam er irgendwann auch nochmal runter auf die Bühne. Da war dann unser geschätzter Kumpel und Kollege Matthias Bielek für Radio Gong in Würzburg am Start und hat auch noch ein großes Interview vor, weiß ich nicht, 10.000 Menschen, die da am Rathausplatz waren, mit Dirk geführt. Auch Dirk da immer noch sensationell gut drauf. Da war ich dann auch noch am Start und hat mir das so angeguckt. Und dann hieß es irgendwann, was machen wir? Nochmal ins Hotel oder doch schon den Abend einläuten? Und war ich früher, heute bin ich ja ruhig und ausgeglichen und trinke nur noch Wasser. Früher habe ich dann gesagt, so ein Vorglüher, der könnte jetzt schon mal gehen. Dirk zog dann nochmal von dann, frag mich jetzt nicht, wer dann da dabei war bei Dirk oder so. Ich bin da auch, wollte auch nicht immer überall dabei sein. Und dann bin ich, glaube ich, schon irgendwo in eine erste Kneipe und habe meine ersten 3 oder 4 Bier getrunken. Und dann hieß es irgendwann so, jetzt geht's ins Odeon. Odeon ist so ein Club, eine Bar in Würzburg. Und das war die aus der Gegend kommen, sagten, war geil und super, da geht heute die Luzi ab. Da hatte die ING Diva dann natürlich auch geladen und einen großen VIP-Bereich für Dirk. Der kann ja nicht immer unters Volk, der kann ja keinen Schritt machen, ohne dass sie alle an ihm dran kleben.
Ja, in Würzburg sicher nicht.
Ich hatte aber Zugang zu diesem VIP-Bereich und damals
ist ja auch ein VIP.
Ja, genau. Und damals habe ich noch geraucht, muss ich zu meiner Schande gestehen. Es war so die Zeit, wo ich zum Bier vor allem immer geraucht habe, vorzugsweise von anderen. Ich habe ja nie selbst Zigaretten gehabt. Weil ich war ja immer in meinem Selbstverständnis war ich ja immer Nichtraucher. Auch wenn ich 25 am Abend geraucht habe, war ich ja immer in meinem Selbstverständnis Nichtraucher. Der größte Selbstbetrug der Welt. So, dann bin ich zum Rauchen, musste ich ja immer raus. Also du durftest im VIP-Bereich, komme ich gleich noch zu, wurden dann später auch noch Zigarren geraucht, aber ich war damals schon so, obwohl es, ich glaube, gar nicht hätte sein müssen, aber ich wollte dann immer raus zum Rauchen. An der frischen Luft war das irgendwie besser.
Ist ja auch netter, genau. Ja, kenne ich noch. Ja.
Und da bin ich dann irgendwann durch die Gegend gestolpert und traf auf so ein paar, also in meiner eigenen Erinnerung waren das immer Studenten. Ich glaube, das waren gar nicht alles Studenten, aber für mich waren das eben Studenten. Und das waren auch Basketballfans und die dann fand ich das natürlich auch toll, dass die dann alle mit mir sprechen wollten. Es gibt ja auch Momente, wo ich das gar nicht toll finde, wenn ich alte Kamellen erzählen soll. Aber in dem Moment fand ich das toll. Und die hatten alle Zigaretten. Das war natürlich auch wichtig. Denn dann konnte ich immer wieder mal.
Ist ein bisschen rührselig genau. geworden.
Schön. Und dann habe ich gesagt, weil die sagten, ah, wir haben kein Autogramm von Dirk bekommen und wir würden so gerne und so. Und wie ich dann so bin, nach 7 Bier, habe ich gesagt, das ist gar kein Problem. Das ist gar kein Problem. Kommt mit. Dann habe ich mir, glaube ich, 5 oder 6 von denen ins Schlepptau gepackt. Ja, pass Mann, auf. Ey. Und habe die dann schön durchs Odeon zum VIP-Bereich, dann am Anfang beim ING-DiBa-Aufpasser vorbeigelassen. Ich habe gesagt, geht schon in Ordnung, die gehören zu mir. Die kannte ich seit 10 Minuten. Habe ich alle mit reingeschleust?
Siehst du, deswegen machst du auch, stellst nur die Fragen und erkennst und so, kümmern sich um die Sicherheit. War andersrum, wäre problematisch.
Ja, aber jetzt pass auf. Und dann haben sie tatsächlich auch, ich weiß gar nicht, gab es damals schon so den Drang zu Selfies? Ich glaube schon, ne? 2011 gab es
ja,
das schon.
Ja,
ne?
da gab es ja schon Smartphones mit guten Kamera, bestimmt.
So, dann sind also Selfies mit dir gemacht worden, vielleicht auch ein paar Autogramme. Und dann habe ich diese Menschen mit glücklich gemacht. Ich habe die aber, die mussten dann natürlich irgendwann wieder raus. Ich habe sie aber nicht aus den Augen verloren, weil ich wusste, da gibt's Zigaretten. Ne? Das war mir klar. Und die waren ja jetzt in meiner Schuld auch. Dann bin ich aber erst noch eine ganze Weile weiter im Odeon geblieben, die oben im normalen, in Anführungsstrichen, Bereich, du weißt, ich stehe gar nicht so auf so einen VIP-Kram und rote Teppiche. Aber es war für mich so ein Abend zum Beispiel, wo ich glaube, das war tatsächlich der oder einer der, und jetzt bitte nicht falsch verstehen, intimsten Momente, die ich je mit Dirk Nowitzki hatte. Das war nämlich so, dass wir irgendwann da gesessen haben und ich habe...
Wie Krawinkel und Rodman in der Richtung?
Nein, da war ja Dirk Nowitzki nicht dabei, Florian. Da war Dirk Nowitzki noch ein kleiner Pups.
Ich meinte jetzt zwischen euch beiden, ob das so...
Kannst du jetzt mal einfach nur zuhören? Die Leute möchten, ich glaube, die Leute möchten die Geschichte jetzt einfach nicht mit blöden Einwänden hören.
Ja, Entschuldigung. Ja. Ich bin still.
So. Und es war nämlich, weil jetzt kommt wirklich so ein fast rührseliger Moment. Und ich habe da gesessen und habe mir so vor Augen geführt, wer denn so die geladenen Gäste an diesem Tag waren. Weil es waren ja auch in dem VIP-Bereich waren geladene Gäste zur großen Nowitzki-Meisterfeier. Mhm. Und da ist mir schon aufgefallen, dass bis auf die ganz alten Weggefährten aus Würzburg, da waren einige dabei, Burkhard Steinbach und so, den Würzburgern wird das was sagen, aber von den, zum Beispiel von den alten Weggefährten aus der Basketball-Nationalmannschaft, war nix. Und da habe ich das.
Also in wirklich nicht eingeladen oder?
Das weiß ich eben nicht. Ich weiß nur, ich weiß auch gar nicht, inwieweit Dirk, das ist übrigens auch eine spannende Geschichte, man wusste nie, inwieweit Dirk überhaupt einbezogen war in alles, weil, entschuldige, Dirks Job war immer Basketball zu spielen, erfolgreich zu spielen.
Was anderes zu tun. So. Ja.
Es war, wie dem auch sei, es war eben so. Und ich kann ja nur von meinem Empfinden, in dem, ist ja auch kein Vorwurf an irgendjemanden. Es war nur ich versuche jetzt mein Empfinden damals. Wir saßen nebeneinander, Zigarre, eine Riesenflasche Shampoos, jeder in der Hand, glaube ich. Oder ich glaube, ich hatte, nee, stimmt gar nicht. Ich glaube, er hatte irgendwie, das war gar kein Shampoos, das war
irgendwie. Eine Cola.
Nee. Er bei ihm, weiß ich jetzt nicht mehr, irgendwas Hochprozentiges und bei mir was Hochprozentiges. Beide eine Zigarre, die hatte Flo Krenz in einer Nacht- und Nebelaktion, wo auch immer, besorgt. Keine Ahnung, in welchem Etablissement der gewesen ist, um diese Zigarren zu besorgen. Da haben wir da zigarrenrauchend gesessen und ich hab so kurz nachgedacht, hey, das ist schon auch irgendwie ein einsames Leben. Klar, er hat tolle Eltern, er hat die Schwester, er hat jetzt mittlerweile ja auch eine tolle eigene Familie etc. Aber als ich ihn da so hab sitzen sehen und er hat so da gehockt und auch so ein bisschen ins Leere geguckt, ich habe ihn das nicht gefragt, ich habe das nur für mich so kurz gedacht. Ist er nicht im Grunde auch manchmal ein armes Schwein und ein ganz einsamer Mensch? Weil was weiß der denn, wer ihn wirklich mag und wer ihn nur mag, das kennen wir ja im ganz Kleinen auch alle, wer ihn nur mag, weil er so gnadenlos gut ist in dem, was er am besten macht. Das war das war in dieser ganzen Nacht der kurze, halbstündige, so ein bisschen melancholische Moment für mich. Dann habe ich irgendwann gedacht, ah nee, dem geht's schon gut und jetzt wieder hoch die Tassen. Und jetzt beginnt der Teil, der dann wirklich abstrus wurde. Wir haben dann irgendwann Florian Krenz, Uli Ott, Dirk, Konsorten sind dann alle irgendwann, haben gesagt, so reicht, nach Hause, da war's. Lass mich jetzt nicht lügen, 4:30. Dann traf ich die Jungs wieder. Und die meinten, Buschi.
Und fühltest dich wieder jung.
Ja, gut, 2011 war ich ja noch total jung. Überlegen, weil das ist vor 9 Jahren gewesen, da war ich 46. Also da war ja wirklich, das ist ja noch jung.
Also, das ist ein Alter, wo ich gar nicht weiß, ob ich das jemals erleben werde. Aber
ja, gut, aus heutiger Sicht ist das überraschenderweise für mich jung. So, dann traf ich die wieder und dann meinten die, Buschi, wer in Würzburg nicht im Brandstätter, im Café Brandstätter war, der hat Würzburg nicht erlebt. Los! Mhm. Dann habe ich gesagt, na klar, das machen wir. Und dann kam, und dann gingen wir weiter und dann kamen wir in dieses legendäre Café Brandstätter, was ein Frühstückslokal ist, bekannt für die Spezialität 2 Eier im Glas. Da machst du einfach die Eier ins Glas und haust dir die Eier weg. So, dann stand aber
Moment, roh oder wie?
Das weiß ich nicht mehr, ob die roh oder gekocht waren. Ich kann es dir nicht mehr sagen. Okay. Ich kann dir nur sagen, dass Frau Mösinger am Eingang stand. Frau Mösinger war für ihr lockeres Mundwerk bekannt, wie ich auch. Und Frau Mösinger meinte dann, sie nicht. Zu mir. Alle anderen schön, tralala. Ich glaube, im Nachgang ist wirklich klar, das hatten die der schön gesagt, um mich ein bisschen zu ärgern. Sie hat mich dann nämlich doch rein. Ich sage, aber ich bin doch ein ganz netter. Und dann hat sie, glaube ich, auch gesagt, ja, sie sind der Schreihals vom Fernsehen, und aber hier nicht so laut und rein. So, und dann bin ich in dieses Café Brandstätter mit rein. Da haben wir dann diese 2 Eier im Glas vernichtet und ich glaube, die nächsten Biere getrunken. Dann meinte einer von den Jungs, ey, mein Kumpel, der konnte heute nicht dabei sein, der muss morgen nämlich ganz früh raus. Wie wär's denn, wenn wir den
schreiben?
Ja, das stimmte aber im Nachgang gar nicht. Pass auf, da komme ich später zu.
Ach so.
Ich habe immer gedacht, die hätten mir gesagt, aber ich war ja auch betrunken. Ich habe immer gedacht, die hätten mir gesagt, weil der am nächsten Tag Prüfung hätte. Ich glaube, der war Werkstudent und musste am nächsten Morgen sehr früh raus und konnte deshalb nicht, also in Job. So, pass auf.
Ja.
Und sie haben dann gesagt, der ist aber ein Riesenfan von dir. Das wäre doch geil. Die Uhrzeit kommt jetzt so langsam hin. Wenn du den, wenn der raus muss, wächst und er startet so in den Tag. Mhm. Da habe ich gedacht, naja gut, dann machen wir das halt. Dann machen wir dem Mann eine Freude. Dann sind wir, ich kann dir noch nicht mal mehr sagen, wie wir da hingekommen sind, ob wir gelaufen sind, ob wir Taxi gefahren sind. Jedenfalls war ich irgendwann in einer wildfremden Wohnung morgens um 5, 5:30. In einer wildfremden Wohnung mit wildfremden Menschen. Und das Erste, was ich mache, ich renne in ein Zimmer, wo sie mir gesagt haben, da drin liegt er. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß, Gerhard oder Gerde, keine Ahnung. So, klopf an oder renn einfach rein, weck den und sag, hallo, ich bin's, der Buschi, ich wünsche dir einen schönen Tag. Das musst du dir mal vorstellen. Und ich hab das einfach gemacht.
Albtraum, absoluter ja. Albtraum.
Und ich hab das einfach gemacht. Ich bin in das Zimmer reingestürzt, hab den angebrüllt. Der stand wie eine Kerze im Bett, konnte nicht glauben, was los ist. Soll aber, glaube ich, im Nachhinein gesagt haben, ey, das war die geilste Überraschung ever. Steht der Buschi plötzlich bei dir im Schlafzimmer und sagt, aufstehen. So,
ja.
Dann musste der auch irgendwann aufstehen und musste, glaube ich, zur Arbeit. Es war also keine Prüfung. Das ist, glaube ich, die Legende, die ich in meinem Buch... Was machst du da? Ist das Helena oder bist du das?
Nee, das war Helena, aber ich hab, das hätte soll man Ruhe jetzt gar geben. Nicht gehört, weil ich hab schlau wie ich bin die Aufnahme auf leise gedreht.
Aber ich hab's gehört.
Jetzt, wo du es thematisiert hast. Ja, weil du hörst mich ja über einen anderen Weg als...
Ach so, ja, das kann ich mir nicht merken. So, jedenfalls,
okay.
Der dann irgendwann los, hat sich 1000-mal bedankt. Und dann saß ich aber immer noch mit den anderen da, die aber alle total müde waren. Alle fertig, logischerweise. Dann war es auch schon irgendwie 7 oder 7:30. Also es war schon längst wieder hell. Und ich dachte nur, scheiße, du musst jetzt irgendwie hier wegkommen. Wusste
zum
aber
Flieger
nicht.
Zurück.
Ja, die saßen was? Da alle und nach meinem Verständnis haben die alle gepennt. Der eine saß auf dem Stuhl, hat gepennt, die anderen hatten sich aufs Bett gelegt und gepennt. Und ich saß auf dem Balkon in Würzburg in so einem Mehrfamilienhaus und wusste nicht, wo ich bin. Und saß da mit meiner Pulle Bier, wahrscheinlich noch irgendeine geschnorrte Kippe auf dem Zahn und hab gedacht, scheiße, du weißt noch nicht mal, wo du jetzt ein Taxi hinbestellen sollst, weil du ja nicht weißt, wo du bist. Und dann bin ich einfach irgendwann... Lisa, was ist? Also Lisa ist on fire. Und dann bin ich halt einfach irgendwann aufgestanden und bin die Treppen runter aus dem Haus raus und bin wirklich, und jetzt kommt die eigentliche Sauerei, jetzt kommt die eigentliche Sauerei. Und bin dann leicht angetrunken über die Straße, immer von links nach rechts. Also ich habe die ganze Straße in der Breite ausgemessen, so bin ich da langgelaufen. Das weiß ich ja nur, weil irgendeiner von den Saubraten wohl nur so getan hat, als hätte er geschlafen und mich dann von oben nämlich gefilmt hat. Und der Matze Bielek hat mir Jahre später dieses Video.
Ach nein, ja, das kursiert.
Jahre später hat er mir das Video gezeigt und hat gesagt, guck mal, Buschi, hier, nur weil du immer meinst, das hätte keiner mitgekriegt. Es gibt ein Beweisvideo, wie du da morgens, früh morgens über die Straße eierst. Und dann sehe ich tatsächlich...
Das werde ich den Matze fragen.
Nein, das ist alles vergattert, das wird nicht veröffentlicht. Jetzt geht's aber noch weiter und dann habe ich...
Aber Buschi, jetzt ist die Geschichte übrigens schon eine halbe Stunde lang. Jetzt musst du mal zu einem Ende
kommen. Ja, pass auf, und dann noch ganz kurz und dann bin ich natürlich irgendwann auch mit dem Taxi zurück ins Hotel und sah dann im Frühstücksraum Florian Krenz und Uli Ott sitzen. Mhm. Und ich wusste ja nicht, wie ich aussehe und dachte, ach, da gehst du mal direkt mit denen da frühstücken und erzählst denen, ja, du wärst auch schon eine Weile auf und so, wäre alles gut. Ich wollte nicht zugeben, dass ich so über die Stränge geschlagen hatte. Dann bin ich zu den beiden in den Frühstücksraum und die haben mich nur angeguckt und haben im Kopf geschüttelt, haben sich kaputt gelacht und haben gesagt, oh.
Und dich ins Bett geschickt.
Und haben gesagt, geh mal besser schlafen. Und das war so im Kurzen die Geschichte, die Würzburg-Geschichte mit Dirk Nowitzki. Es war aber ein toller Tag. Danke an alle, die da beteiligt waren, auch an die Crew, die mit mir da Schabernack getrieben hat. Ich war halt immer so, ich habe das immer gemacht. Viele meiner Kollegen und Kolleginnen haben immer gesagt, du kannst doch sowas nicht machen, bist du wahnsinnig, da dich verbrüdern mit den Leuten und einfach in fremde Wohnungen.
Das
und
ist doch alles Quatsch, ja, das sind doch die besten Abende.
Ja, du, vielleicht, wahrscheinlich würde ich es heute auch noch machen, keine Ahnung. Viele haben immer gesagt, das kannst du mit 25 machen, mit 25 hast du aber nicht so einen Job, wie ich da hatte und nicht mit 46. Mir war das immer scheißegal, ich hatte jede Menge Spaß und ich glaube die Leute auch. Es war ein schöner Tag und Abend und Nacht. Ohne Frauengeschichte. Frauengeschichte.
Das war eine sehr, stimmt, das hätte eigentlich noch gefehlt. Ja. Nein, das war eine sehr schöne Geschichte. Aber jetzt müssen wir, jetzt war es so lang, ich weiß nicht, ob jetzt noch irgendwer dran ist.
Nein, alles
gut. Ich würde sagen, wir verabschieden uns. Nein, es war ja schön, aber
schreib
du hast jetzt
mir,
doch ganz schön lange.
Schreib mir gedacht, doch bitte an dieser Stelle unter dem Dreieck bei Instagram, das ist, glaube ich, dann schickt man einfach eine Nachricht an jemanden. Ne? Schickt mir einfach eine Nachricht, wenn euch die Geschichte gefallen hat. Ich hätte auch noch eine von Michael Jordan zu Hause. Ich hätte noch eine machen wir jetzt nicht.
Die musste aber besser und schneller strukturiert werden, glaube ich. Jetzt hast du aber 25 Minuten,
hasse Palaver. Name-Dropping ist auch scheiße. Ich würde mich einfach freuen, wenn ihr diesem Podcast weiter die Treue haltet. Heute Abend Sky, die Originalkonferenz und die Couchkurve.
Die Hashtag Couchkurve.
Okay, dann hören
Männer,
wir uns.
Männer und Ladies, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Das letzte Wort lasse ich dem Buschi und bleibt uns gewogen. Der nächste kommt wieder pünktlich am Montag. Das verspreche ich jetzt einfach mal.
Wir lieben euch alle. Tschüss.
Tschüss.